Die größten Klimakiller in Deutschland sind die Grünen. Ja? Und ich kann es auch begründen, warum. Weil die Grünen haben damals erstmals zusammen mit der SPD, also in der Schröder-Zeit, den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen.
Es ist jetzt nicht so, Herr Ziedelmann tut ja so, als wären alle Leute in Deutschland und auch in den anderen Ländern zu doof, um ihre eigene Umgebung wahrzunehmen. Aber die Leute nehmen zu Recht wahr, dass die Ungleichheit steigt.
Ja, mir geht es um das Menschenbild. Ich glaube, das ist, was uns unterscheidet. Ja, sehe ich die Menschen als Opfer und sage, du bist Opfer dieser Verhältnisse. Sie sagen der Politik und was es da nicht gibt. Die anderen sagen von der Wirtschaft. Ja. Oder ich sage, es gibt viele Missstände. Ich bin der Letzte, der also Missstände bestreitet. Ja, auch in Deutschland, gerade im Bildungswesen, da haben wir also nicht überwiegend Missstände. Und das ist nur, was ich beobachte. Deswegen verstehe ich nicht mehr Ihren Glauben an den Staat. Ja. Weil was ich beobachte, ist nicht Marktversagen. Ich beobachte überall Staatsversagen.
Nein, es liegt daran, dass man die Gewerkschaften tötet hier in Deutschland. So, und das ist, man darf politische Probleme, die man klar benennen kann, doch nicht individualisieren, indem man dann einzelnen Leuten ihre vermeintlich falsche Bildung vorwirft.
Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Villhauer. Ich bin der Geschäftsführer des Welt-Ethos-Instituts an der Universität Tübingen, eine Einrichtung, die sich mit Wirtschafts- und Unternehmensethik beschäftigt in globaler Perspektive. Und wir laden uns immer kluge Köpfe ein, weil wir selbst natürlich auch nicht alles wissen können, sondern wir wollen in Gesprächen dazulernen und neue Perspektiven kennenlernen. Und heute haben wir zwei Gäste hier, die tatsächlich schon einmal da waren, nämlich im Dezember 2018. Schon damals haben Ulrike Herrmann und Herr Rainer Zietelmann miteinander diskutiert. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Wunderbar. Wir hatten damals tatsächlich auch schon über Neuerscheinungen gesprochen. Die beiden sind eifrige Publizisten, Publizistinnen besser gesagt. Und es gibt von Frau Herrmann, ich habe mir das rausgesucht, das letzte Buch ist Deutschland ein Wirtschaftsmärchen. Das verrät die Heine-Leserin natürlich auch, aber verrät auch, dass sie sich intensiv mit der Geschichte und Theorie des Kapitalismus und vor allem auch den Realitäten des Nachkriegskapitalismus in Deutschland beschäftigt hat. Und wir wollen heute ein anderes Buch, nämlich eines von Herrn Dr. Dr. Zietelmann, in den Mittelpunkt stellen. Ich halte es mal hier in die Kamera. Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten zur Kritik der Kapitalismuskritik. Das soll uns heute besonders beschäftigen. Natürlich können wir nicht das Ganze, ich zeige nochmal ein dickes Buch, ja. Wir können nicht alles en Detail behandeln, sondern wir greifen uns ein paar Thesen, ein paar Hauptdinge raus, ein paar Hauptargumente, und besprechen die. Die beiden Gäste muss ich nicht im Einzelnen vorstellen. Wir wissen, glaube ich, alle, das sind profilierte Wirtschaftskennerinnen, Wirtschaftskenner. Das heißt, ich will da jetzt gar nicht auf biografische Einzelheiten wie die Bankkaufmannslehre oder Bankkauffraulehre von Frau Herrmann oder die maoistische Vergangenheit von Herrn Zittelmann. Da werde ich jetzt nicht mehr genauer beleuchten. Ich freue mich, dass Sie da sind, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind beide sehr stark eingespannt. Es ist also terminlich nicht so ganz einfach. Frau Herrmann ist eine sehr gefragte Gesprächspartnerin, wie wir wissen. Und Herr Zietelmann bricht jetzt bald zu einer großen Auslandsreise, auch unter anderem nach Albanien, wie ich gerade gelernt habe. Also, es ist toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlich willkommen. Nochmal ganz kurz zum Ablauf. Wir haben uns gedacht, dass zunächst mal Herr Zietelmann sein Buch bzw. Hauptthesen, Hauptfragen kurz vorstellt. Wir wollen dann Frau Herrmann bitten, einfach mal darauf zu reagieren, jeweils so 5 bis 10 Minuten ungefähr, das zu kommentieren, aus ihrer Sicht wichtige Aspekte herauszugreifen. Dann wollen wir so ungefähr 20 bis 30 Minuten mal zu dritt drüber diskutieren und dann Ihnen nochmal die Möglichkeit geben, den Zuschauerinnen und Zuschauern Fragen zu stellen, Dinge selbst anzugreifen, die Ihnen von Bedeutung erscheinen. Das soll der Ablauf heute Abend sein. Und als kleine Vorwarnung noch, wir zeichnen auf, also dieser Film oder dieses Gespräch wird dann auf YouTube eingestellt. Nur falls Sie das nicht möchten, bitte sagen Sie rechtzeitig Bescheid. So, damit wären wir eigentlich schon bei den Präliminarien. Ich habe alles gesagt, wir zeichnen auf, es geht los und ich gebe sehr gerne Herrn Dr. Dr. Zietelmann das Wort. Bitte schön.
Ja, danke schön. Ja, ich stelle einfach ganz kurz vor, worum geht es mir in dem Buch? Was sind die Thesen? Die 10 Irrtümer der Antikapitalisten. Also ich führe ja sehr häufig Diskussionen über die Themen und da wird man immer wieder mit Argumenten konfrontiert, die ich dann der Reihe nach geprüft habe. Also das sind Argumente wie zum Beispiel, Kapitalismus führt zu Hunger und Armut oder Kapitalismus führt zu Ungleichheit, zu Klimawandel, zu Monopolen oder zu Egoismus und Profitgier, zum erzeugt künstliche Bedürfnisse durch Werbung und fördert unnötigen Konsum oder auch Kapitalismus führt zu Krisen, zu Kriegen. Eigentlich kann man sagen, wird der Kapitalismus heute für alles Schlimme auf der Welt verantwortlich gemacht. Ich hätte noch mehr Dinge auch aufzählen können. Ich hatte ein Buch gelesen neulich von einer bekannten amerikanischen Autorin. Das fängt an, dass sie in einem Möbelgeschäft war mit ihrem Partner, mehrere Stunden lang ein Möbelstück gesucht hat und hat es nicht gefunden und kam dann zu dem Ergebnis, wie schrecklich der Kapitalismus ist. Also selbst das Möbelstück, das man nicht findet, kann auch der Kapitalismus für verantwortlich sein. Sowieso für Rassismus, Sexismus, Sklaverei. Damit habe ich mich jetzt nicht auseinandergesetzt, weil es offenkundig absurd ist, weil jeder, der ein bisschen historische Bildung hat, weiß, dass also Sklaverei und Rassismus und Sexismus sehr viel älter sind als der Kapitalismus und schon deswegen nicht durch den Kapitalismus bedingt sein können. Aber mit den anderen Argumenten habe ich mich auseinandergesetzt. Und dann habe ich noch einen Teil des Buches über Alternativen. Und da ist jetzt auch was, wo wir vielleicht auch einen Dissens haben, Frau Herrmann und ich. Ich setze mich jetzt nicht mit irgendwelchen Theorien auseinander, die es nie gab in der Geschichte, die nicht verwirklicht wurden. Weil ich der Meinung bin, das ist unfair, wenn ich ein real existierendes System vergleiche mit dem, was sich irgendjemand ausgedacht hat. Sondern ich habe gesagt, wir müssen uns schon die sozialistischen Experimente angucken, die es gab. Und da stelle ich halt fest, dass junge Menschen insbesondere viel zu wenig darüber wissen. Ich habe mal drei rausgesucht, die russische Revolution und das Beispiel China und das Beispiel Kambodscha, gehe aber auch auf einige andere Beispiele ein, um zu zeigen, okay, wenn man mal Alternativen zum Kapitalismus praktisch ausprobiert hat, was ist denn dabei rausgekommen, weil ich feststelle, das historische Wissen ist sehr gering und habe darüber etwas berichtet. Und dann vielleicht zum Schluss noch, mein Buch hat noch einen empirischen Teil, und zwar eine Umfrage. Ich habe in Deutschland also mit dem Allensbach-Institut und weltweit mit Ipsos Mori eine Umfrage gemacht zum Image des Kapitalismus. So, dass die meisten Menschen den Kapitalismus schlecht finden, das wusste ich schon vorher. Da hätte ich mir also das viele Geld für die Umfrage sparen können. Ich wollte einige Sachen genauer wissen. Erstmal, das Wort hat ja eine negative Konnotation, Kapitalismus. Und ich wollte wissen, wie viel liegt denn an dem Wort und wie viel liegt denn an dem, wofür Kapitalismus inhaltlich steht. Und deswegen habe ich erstmal 6 Fragen gestellt, wo das Wort Kapitalismus überhaupt nicht drin vorkommt, um festzustellen, wie die Leute zu diesem System stehen. Und dann habe ich weitere Fragen gestellt. Also insgesamt sind es 34 Statements, wo dann auch das Wort Kapitalismus verwandt wird. Und das Ergebnis war zweierlei. Das erste, nicht überraschend, dass also die Zustimmung zum Kapitalismus zunimmt, wenn man das Wort nicht verwendet. Aber das war nicht das Wesentliche, weil das hätte ich mir auch vorher schon denken können. Wichtiger war, dass in den meisten Ländern der Kapitalismus auch dann abgelehnt wird, wenn man nur umschreibt, also praktisch was damit gemeint ist, ohne das Wort zu gebrauchen. Also lange Rede, kurzer Sinn, es liegt keineswegs nur an dem Wort, sondern in den meisten Ländern herrscht eine antikapitalistische Grundstimmung. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Wir haben so einen Koeffizienten berechnet, der Zu- oder Ablehnung von Kapitalismus. Und da war die größte Zustimmung von 14 Ländern in Polen. Und inzwischen habe ich die Umfrage übrigens in Tschechien gemacht. In Tschechien haben wir auch sehr große Zustimmung. Und die geringste war in Spanien und Frankreich gewesen. Das auch für mich nicht besonders überraschend. Und als letztes vielleicht noch, was von der Umfrage her interessant ist. Wir haben jeden gebeten, auch zu sagen, wie er sich auf einer Links-Rechts-Skala einordnet. Also 0 ist mal linksextrem und 10 ist rechtsextrem und 5 ist die Mitte. Ja? Vermute mal, die Frau Herrmann würde ich mal so bei 3 bis 4 einordnen. Und mich selbst würde ich so bei 7 einordnen, ja. So, aber kann auch, vielleicht liege ich auch ganz falsch. Da konnte sich jeder also einordnen, wie er wollte, um dann festzustellen, welche Beziehung gibt es denn zwischen dem Links-Rechts-Koordinatensystem und der Zustimmung oder Ablehnung des Kapitalismus. Und da war es in Deutschland so, dass also die größte Zustimmung zum Kapitalismus war bei den gemäßigt Rechten, also so 7, wie ich ungefähr. Und bei denen, die noch weiter rechts sind, hat es wieder etwas abgenommen. Und das war auch in einigen anderen Ländern so. Aber es gibt auch Länder, wo es ganz anders ist, zum Beispiel in Chile oder auch in Schweden oder in den USA, wo es also wirklich so war, umso rechter, umso mehr prokapitalistisch. Also das ist verschieden bei den Ländern. Und die allerletzte Sache jetzt noch, es ist ja viel von Verschwörungstheorien heute die Rede. Ich habe auch selbst eine ganze Reihe Bücher darüber gelesen, über Verschwörungstheorien. Und meine Hypothese war, dass Antikapitalisten einen Hang haben zu Verschwörungstheorien. Und um die zu prüfen, haben wir Folgendes gemacht. Ganz unabhängig von unseren Kapitalismusfragen haben wir allen Befragten zwei Fragen vorgelegt, die typisch sind für Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Die erste Aussage war so ungefähr, die Politiker haben gar nichts zu sagen, sondern die sind nur Marionetten von anderen Kräften im Hintergrund, die alle steuern. Und die zweite Aussage war, man kann die Politik nur verstehen, wenn man weiß, dass alles nach einem geheimen Plan im Hintergrund abläuft, den aber die meisten Menschen gar nicht kennen. So, und wer diesen beiden Aussagen zugestimmt hat, da haben wir gesagt, der hat eine gewisse Affinität zum Verschwörungsdenken und haben dann festgestellt, ob eher die Pro- oder die Antikapitalisten zustimmen. Das haben wir mit der statistischen Methode gemacht, sogenannte Faktorenanalyse. Konnten wir sagen, das sind die Pro-Kapitalisten, das sind die Antikapitalisten. Und das Ergebnis war tatsächlich, dass in allen 14, inzwischen sind 17 Ländern, die Antikapitalisten wesentlich weniger zu Verschwörungsdenken geneigt haben als die Pro-Kapitalisten. Das einzige Land, wo die Unterschiede nicht so groß waren, waren die USA. Und das erkläre ich mir damit, da gibt es viele Trump-Anhänger, die sind zwar irgendwie für Kapitalismus, aber die sind auch Verschwörungsdenker. Also die glauben an QAnon und was weiß ich für ein Blödsinn. Ja? Also da war es auch so in den USA, dass die Pro-Kapitalisten weniger zu Verschwörungsdenken neigen als die Antikapitalisten, aber da war der Unterschied nicht so gering. In den meisten Ländern gab es riesige Unterschiede. Und also wie gesagt, das so zu dem empirischen Teil des Buches. Ich habe das deswegen ein bisschen ausführlich erwähnt, weil ich vermute, dass wir da vielleicht auch nicht so viel drüber diskutieren, weil das sind ja empirische Befunde da. Das ist ja weniger jetzt eine Meinungsfrage. Aber der erste Teil von dem Buch mit meinen ganzen Thesen über Hunger, Armut, Ungleichheit, Klimawandel, das lädt natürlich dann eher ein, auch Frau Herrmann, zur Diskussion wieder mit Ihnen.
Vielen Dank, Herr Zittelmann. Darf ich Frau Herrmann kurz noch eine Frage stellen? Das interessiert mich jetzt ganz spontan. Wie erklären Sie denn eigentlich, dass bei den Polen, die den Kapitalismus noch gar nicht kannten, diese Zustimmung so stark ist? Ist das nicht ein bisschen kontraintuitiv für Sie?
Nee, das würde ich damit erklären. Die haben ja gesehen, was es bedeutet Sozialismus. Die haben erlebt, dass es ihnen in der Marktwirtschaft wesentlich besser geht. Also Polen ist ja eines der Länder, die am stärksten in der wirtschaftlichen Freiheit zugenommen haben und wo auch der Wohlstand erheblich gestiegen ist. Und die haben ja positive Erfahrungen gemacht mit Kapitalismus, genau wie in Tschechien. Ganz anders sieht es aus. Wir haben die Umfrage auch in Russland gemacht, übrigens einen Tag vor Beginn des Krieges beendet. Danach hätte man es wahrscheinlich gar nicht mehr durchführen können. Da war die Zustimmung zum Kapitalismus am geringsten. Verstehe ich auch, wenn das, was in Russland ist, meiner Meinung nach hat es mit Kapitalismus gar nichts zu tun. Aber wenn das Kapitalismus wäre, dann wäre ich Antikapitalist Nummer eins. Ja? Also das hängt auch ein bisschen damit zusammen, was die Leute für Erfahrungen gemacht haben. Und die Polen und die Tschechen, die haben halt einfach die Erfahrung gemacht, im Sozialismus ging es uns nicht so gut und im Kapitalismus ging es uns besser. Was dagegen spricht, ist allerdings, das trifft, müsste ja auch für die Ostdeutschen zutreffen, ja, denen es ja auch besser geht, den meisten zumindest, als jetzt zur sozialistischen Zeit. Da war es aber anders, muss ich fairerweise sagen. Ja. Bei den Ostdeutschen war es so, dass also da nach wie vor der Antikapitalismus viel stärker ausgeprägt ist als in Westdeutschland. Also ist insofern auch keine ganz abschließende Erklärung, das, was ich eben angeboten habe.
Ja, vielen Dank, Herr Zittelmann. Vielleicht noch ganz kurz zum Charakter unseres Gesprächs. Sie haben jetzt vorbildlich das getan, was ich mir von dem Gespräch auch erhoffe, dass man die eigene Position auch wirklich nochmal kritisch reflektiert. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Wo sind womöglich Bruchstellen? Also herzlichen Dank. Bitte schön, Frau Herrmann.
Ja, also auch vielen Dank, dass ich hier diskutieren kann. Herr Zittelmann hat das ja schon gesagt. In seinem Buch geht es eigentlich um 10 Thesen oder auch 10 Phänomene des Kapitalismus. Die kann ich jetzt unmöglich hier alle in 10 Minuten durchgehen. Deswegen dachte ich, dass ich mich vielleicht auf das Thema konzentriere, das auch bei den Zuschauern vielleicht am stärksten dann kontrovers diskutiert werden kann. Und das ist das Verhältnis von Kapitalismus und Klimaschutz. Bevor ich überhaupt anfange, möchte ich eins ganz deutlich sagen, damit da gar keine Missverständnisse aufkommen. Ich bin keine Antikapitalistin und ich bin auch keine Kapitalismuskritikerin, sondern ganz im Gegenteil, ich bin fasziniert vom Kapitalismus. Deswegen habe ich darüber schon 3 Bücher geschrieben und bin gerade dabei, das 4. zu schreiben. Und aus meiner Sicht ist eben das Spannende am Kapitalismus, dass es das einzige dynamische Sozialsystem war und ist, das die Menschheit jemals erfunden hat. Bevor der Kapitalismus entstanden ist, Das war 1760 in England, in dem Moment, als man angefangen hat, die Textilbranche zu industrialisieren, also zum ersten Mal Technik einzusetzen. Also bevor der Kapitalismus kam, bevor die Industrialisierung kam, war es ja so, dass es weltweit nur stagnierende Agrargesellschaften gab. Es gab kein Wachstum pro Kopf. Man muss sich vorstellen, dass die Menschen im Durchschnitt nur 40 Jahre alt wurden, dass die meisten auf dem Land gelebt haben, dass das Essen oft nicht gereicht hat, dass man immer wieder gehungert hat, eine Dürre und schon wieder musste man hungern. Diese ganze Not haben wir hinter uns gelassen. Wir werden inzwischen im Durchschnitt 80 Jahre alt, also doppelt so alt wie früher. Das heißt, das kann man jetzt gar nicht kleinreden. Das sind unglaubliche Leistungen, alles Leistungen der Industrialisierung, also des Kapitalismus, der eben Wachstum und Wohlstand erzeugt. So, ich hoffe, dass das Thema Kapitalismuskritikerin damit ausgeräumt ist. Jetzt gibt es aber ein Problem. Und das ist, dass der Kapitalismus nur stabil ist, wenn er wächst. Also er produziert Wachstum, aber er braucht auch Wachstum, um stabil zu sein. Jetzt verrate ich aber keine Neuigkeiten, wenn man feststellt, dass man in einer endlichen Welt aber nicht unendlich wachsen kann. Und es gibt zwei absolute Grenzen, die auch schon in Sicht sind. Das eine ist die Rohstoffgrenze, über die ich jetzt aber nicht weiter reden will, nur so viel dazu. Heute hat gerade die UN festgestellt, dass auch Sand schon knapp wird und man dringend ein Sandschutzprogramm braucht. Daran sieht man aber, wenn selbst solche Banalitäten wie Sand schon knapp sind, jedenfalls Bausand, dass man da an Grenzen kommt. Und die zweite absolute Grenze neben den Rohstoffen ist die Umwelt. So, und der Klimawandel, man muss eigentlich sagen, die Klimakrise, Klimakatastrophe ist ja nur ein Problem von vielen. Also wir verbrauchen gleichzeitig viel zu viel Süßwasser, wir bringen viel zu viel Stickstoff in den Boden ein, die Artenvielfalt geht zurück und so weiter. Jeder kennt diese ganzen Probleme. Das heißt, wir sind jenseits von Gut und Böse. Die Deutschen tun so, als könnten sie drei Planeten verbrauchen. Wir haben aber nur eine Erde. Also das Ganze ist überhaupt nicht nachhaltig. Es gibt natürlich Länder, die sind noch schlimmer. Also zum Beispiel die USA tun so, als könnten sie fünf Planeten verbrauchen. Und die Scheichs in Katar sind schon bei 33 Planeten. So, aber das hat alles keine Zukunft. Und dass die Erde noch nicht komplett kollabiert, liegt nur daran, dass einige Kontinente ihren Teil am Planeten noch nicht ausreizen. Das sind natürlich vor allen Dingen die afrikanischen Länder. Aber das kann ja jetzt nicht das Modell sein, dass wir sozusagen auf Kosten der Afrikaner die ganze Welt ruinieren. Das heißt, wir müssen Klimaschutz betreiben. Aber das wäre dann eben meine These, die Herrn Ziedelmann natürlich gar nicht gefällt. Klimaschutz und Kapitalismus lassen sich nicht vereinen. Also wenn man Klimaschutz machen will, muss man aus dem Kapitalismus aussteigen. Und das liegt einfach daran, dass grünes Wachstum eine Illusion ist. Also die Idee bisher ist, auch von, ich nehme an, Herrn Ziedelmann, ist ja, aber auch von allen anderen Parteien, von den Grünen, CSU, SPD, aber auch von der UNO, von der Weltbank, vom Internationalen Währungsfonds, alle setzen auf dieses grüne Wachstum. Da ist die Idee, es bleibt alles wie bisher, aber wir setzen auf technische Lösungen. Also sozusagen perfekt ist das E-Auto, nicht? Erstmal ist man mit dem Verbrennermotor rumgefahren, jetzt kommt das E-Auto, es ändert sich nichts außer der Antrieb und alles bleibt wie bisher. So, und aus meiner Sicht ist das eine Illusion, weil die Ökoenergie nicht reichen wird. So, und das mag natürlich erstmal eine erstaunliche Aussage sein, weil es so ist, dass die Sonne 5000 Mal so viel Energie zur Erde schickt, wie alle Menschen bräuchten, wenn sie alle so leben würden wie Westeuropäer. Also auf den ersten Blick sieht es so aus, Mann, wir haben hier Energie ohne Ende, wir schwimmen geradezu in Energie, alles dank der Sonne. Wo soll jetzt hier das Problem sein? Aber das weiß ja jeder, nicht? Da erzähle ich auch nichts Neues. Man muss ja diese Sonnenenergie einfangen und das macht man entweder mit Solarpanelen oder aber mit Windrädern. Und da wird es dann eben schwierig. Nur eine Zahl, wo man schon merkt, okay, es ist alles gar nicht so einfach, wie das immer dargestellt wird. Im Augenblick macht die Windenergie 5,4% vom Endenergieverbrauch in Deutschland aus. Solarenergie kann man sowieso vergessen, um es mal ganz hart zu sagen, weil es so ist, dass wir im Sommer 8-mal so viel Solarenergie oder Sonnenenergie haben wie im Winter. Sprich, im Winter haben wir gar keinen. Das ist also reines Saisongeschäft mit der Solarenergie, kann man weitgehend vergessen. Ich bin nicht gegen Solarpaneele, aber die Idee, dass wir hier alle mit der Sonnenenergie weit kommen, so hoch im Norden wie Deutschland liegt, ist etwas abwegig. Also man muss im Kern weitgehend über Windenergie gehen in Deutschland und da sind es bisher aber nur 5,4% der Endenergie. Das heißt, man kann sagen, wir müssen ungefähr, ich will jetzt nicht auf die Details gehen, noch 80% unserer Energie, die bisher fossil ist, irgendwie auf Windräder umstellen. Das wird schwierig, ne? Kann sich jeder vorstellen. So, und dann, was auch jeder weiß, aber da wird die Dramatik oft unterschätzt, der Wind weht ja nicht immer. Die Sonne scheint sowieso nicht immer, im Winter schon gar nicht. Das heißt, wenn man eine Industriegesellschaft wie Deutschland mit Ökoenergie befeuern will, dann braucht man permanent enorme Mengen an Energie. Zumal, wenn man alles auf Ökostrom umstellt, also E-Autos, die gesamte Chemieindustrie, alles Ökostrom, braucht man wahnsinnige Mengen und man braucht sie immerzu, auch dann, wenn gerade kein Wind weht. Das heißt, man braucht Speicher. Da gibt es nur zwei Techniken, nämlich Batterien und Wasserstoff. Darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Beide Techniken, Wasserstoff und Batterien, sind enorm aufwendig und enorm teuer. So, und das wird daraus folgt, Ökoenergie wird knapp und teuer bleiben. Das wird hier nicht im Überfluss vorhanden sein. Nicht, dass Sie mich missverstehen, nicht? Wir können die Erde nicht weiter aufheizen, bis wir nicht mehr auf ihr leben können. Also Klimaschutz ist alternativlos. Was es aber nicht geben wird, ist Klimaschutz im Kapitalismus. Oder anders gesagt, es gibt kein grünes Wachstum. So, was wir brauchen, ist nicht grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. Und das ist mit dem Kapitalismus aber nicht vereinbar. Das heißt, wir müssen aus dem Kapitalismus aussteigen. Und dazu, das muss ich jetzt mal in dieser Härte sagen, steht aber bei Herrn Ziedelmann überhaupt nichts drin. Überhaupt muss man sagen, dass das Thema Klimaschutz komplett unterbelichtet ist, weil Herr Ziedelmann nämlich denkt, das würde reichen, wenn er die Irrtümer von Sarah Wagenknecht zitiert. Also ich finde auch, dass Sarah Wagenknecht keine Leuchte ist, wenn es darum geht, Klimaschutz zu beschreiben oder zu betreiben. Aber so zu tun, als sei Sarah Wagenknecht ungefähr die einzige Expertin, in Anführungsstrichen, die es zu diesem Thema gibt, das fand ich dann doch ein bisschen krass. So, und damit sind meine 10 Minuten auch um und ich gebe zurück an Herrn Ziedelmann.
Darf ich ganz kurz noch eine Verständnisfrage stellen, so wie ich vorhin Herrn Ziedelmann gefragt habe? Das, was Sie jetzt ausgeführt haben, ist natürlich, wird normalerweise gekontert dadurch, dass man sagt, aber der Kapitalismus bringt eben Innovationen hervor und wir werden dann neue technische Lösungen finden, zum Beispiel Solarpanels, die eben 100-mal so wirksam sind wie die bisherigen etc. Und historisch gesehen ist es ja wirklich so, dass die Versuche, Alternativen zum Kapitalismus institutionell und gesellschaftlich aufzustellen, noch viel verheerender in Richtung Ökologie waren, als das beim Kapitalismus der Fall ist. Also es ist ja uns allen bekannt, wenn man nach Ostdeutschland schaut, dass die Flüsse dann plötzlich wieder frei wurden, dass es eine deutliche Verbesserung gegeben hat in ökologischer Hinsicht. Wie würden Sie sowas kontern? Also wenn man sagt, das ist kein Problem des Kapitalismus, sondern des Industrialismus. Ja,
genau. Ja. Also ich meine, ich will auf gar keinen Fall zum Sozialismus zurück. Mein Vater war aus der DDR, ist dann 1958 in den Westen geflohen, aber wir hatten ganz viele Verwandte oder haben sie auch immer noch im Osten. Das heißt, wir waren auch zu DDR-Zeiten im Osten, da konnte man ja die Umweltverschmutzung überall sehen. Also meine Verwandtschaft hat auch im Chemiedreieck gelebt, also in der Nähe von Merseburg. Da konnte man richtig sehen, wie die Kriechgase lila Farben über die Autobahn gewabert sind. Also es waren unvorstellbare Zustände. Also da kann man das ist jetzt nicht die Alternative. Wir müssen ein neues System suchen. Aber dieses Argument, ja, der Sozialismus war noch schlimmer, das stimmt. Deswegen können wir nicht aus dem Kapitalismus aussteigen. Die ist natürlich irgendwie falsch, ne? Da muss man mal ein bisschen kreativer werden, wenn man feststellt, es geht nicht. Ihre eigentliche Frage ist ja, warum können wir nicht auf Technik vertrauen? Irgendwie hat sich doch der Kapitalismus bisher immer aus jeder existenziellen Krise gerettet. Warum soll es jetzt anders sein? Also da gibt es verschiedene Antworten. Eine Antwort ist zu sagen, weil diesmal der Kern des Kapitalismus berührt wird. Also wenn man sich fragt, wo kommt das Wachstum her, dann ist es ja, entsteht es ja dadurch, dass wir Technik einsetzen. Also jeder, was ja wichtig ist im Kapitalismus, was auch den Wohlstand erzeugt, ist Wachstum pro Kopf. Jetzt sind wir alle immer gleich intelligent. Wir haben immer alle zwei Arme, zwei Beine. Das heißt, wenn es Wachstum pro Kopf gibt, dann entsteht das dadurch, dass wir Technik einsetzen. Und diese Technik läuft nur, wenn es Energie gibt. Bisher fossile Energie, die leider aber CO2 emittiert. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Kapitalismus oder Industrialisierung und Klimakatastrophe ist sozusagen eine identische Gleichung, nicht? Kapitalismus ist der Einsatz von Technik, ist der Einsatz von Energie, ist die Produktion von Wachstum. Aber leider ist es so, dass diese Energie dann die CO2-Emissionen produziert. So, und wenn man jetzt sagt, also man muss jetzt diese Energie tatsächlich verlässlich ersetzen, alle anderen Techniken interessieren gar nicht. Also man kann jetzt... dann ist als nächstes die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass diese Technik noch relevant billiger wird. Was man sicher sagen kann, ist, Windräder sind stark billiger geworden, Solarpaneele auch. Aber die erreichen jetzt gerade sozusagen den Break-Even-Point im laufenden Betrieb. Was noch nicht ausreichend billiger geworden ist, sind Batterien. Obwohl sie billiger geworden sind, sind sie nicht billig genug. Wo es noch gar nicht angefangen hat, ist bei der Wasserstoffproduktion. Da sind die Elektrolyseure noch im Versuchsstadium. So, die werden bestimmt auch irgendwie billiger, wenn man sie in Massen herstellt. Aber sie werden wahrscheinlich nicht richtig billig, weil es auch so ist, dass nicht alle Technik billig wird. Das sind Ausnahmen. Also Computer und so ist billiger geworden. Aber das heißt nicht, dass alles permanent so billig wird, dass man da fast nichts mehr für zahlt. Und dann gibt es als letztes eben das Problem, dass man ja sich die Technikzyklen angucken kann. Wie lange braucht etwas, um sich durchzusetzen? Und ein sehr schönes Beispiel ist der Computer, der ja auch immer zitiert wird, wenn es um die Hoffnung auf die Zukunft geht. Stichwort Digitalisierung. Die ersten Computer sind noch im Zweiten Weltkrieg erfunden worden, also ungefähr 1943. Man hat immer an den Computern geforscht. Es war nie eine Phase da im Kapitalismus, wo irgendjemand gesagt hat, ach, das mit den Computern, das interessiert mich überhaupt nicht. Trotzdem waren wir erst im Jahr 2000 ungefähr so weit, dass man sagen kann, dass die Volldigitalisierung des Kapitalismus eingesetzt hat. So, und jetzt sind wir 2022 und müssen feststellen, dass beispielsweise Gesundheitsämter in Deutschland immer noch keine Computer haben, sondern Faxe rumschicken, um Gesundheitsdaten weiterzumelden. Das ist keine Kritik, sondern das zeigt nur, dass sehr zentrale Techniken im Kapitalismus nicht heute kommen und morgen massentauglich überall eingesetzt werden, sondern dass so eine technische Durchdringung ungefähr 80 Jahre dauert. So, und dummerweise haben wir jetzt aber nicht die Zeit, 80 Jahre darauf zu warten, dass irgendeine Technik, die wir im Zweifel noch nicht mal haben, das ist besonders beim Wasserstoff der Fall, sich auf ganzer Fläche durchsetzt. Sondern wir sind jetzt schon bei über 1,5 Grad plus. Paris und so, das lässt sich sowieso alles schon gar nicht mehr einhalten. Und das ist alles extrem gefährlich. Das heißt, wir müssen jetzt die Krise, die wir haben, mit der Technik lösen, die wir heute haben. So, und da kann man aber ganz sicher sagen, dass mit der Technik, die wir heute haben, grünes Wachstum nicht möglich ist.
Gut, vielen Dank.
So, jetzt habe ich aber schon ordentlich geredet.
Kein Problem. Herr Zittelmann, wie gehen Sie mit dieser doch sehr ausführlichen Breitseite der Postwachstumsökonomie um? Bitte schön. Ich glaube, Ihr Mikrofon ist noch aus. Moment, ich mache kurz, ich kann es hier anschalten. Moment. Können Sie den Ton? Ja? Wunderbar, ja, danke.
Also da Frau Herrmann und ich ja überwiegend gegensätzliche Meinungen haben, möchte ich aber mal mit dem anfangen, wo wir einer Meinung sind, was Sie auch gesagt haben, und zwar, dass also vor dem Kapitalismus über Jahrtausende die Menschen in erbärmungswürdigen Zuständen gelebt haben, viele auch in Hunger und Armut, und dass der Kapitalismus genau das zum großen Teil leider nicht ganz beseitigt hat. Vielleicht dazu mal eine Zahl. 1820 haben noch 90% der Weltbevölkerung in extremer Armut gelebt. Heute sind es weniger als 10%. Jetzt kann man sagen, auch 10% sind noch viel zu viel. Aber immerhin, Das ist das, und da sind wir uns auch einig, was der Kapitalismus positiv geleistet hat. Wenn Sie jetzt sagen, jetzt müssen wir den Kapitalismus aber wieder abschaffen, dann ist natürlich die Frage, was passiert denn dann, wenn wir genau das abschaffen? Ich sage, dann kommen wir genau wieder zu diesem Thema Hunger, Armut und Elend. Aber da können wir nachher noch vielleicht ausführlicher diskutieren. Ich möchte auf den Punkt eingehen, wo Sie meinen, der wäre in meinem Buch nicht so ausführlich behandelt. Also das ist das Thema Klimawandel und Umweltverschmutzung. Also für diejenigen, die das Buch nicht gelesen haben, es gibt ein ganzes Kapitel in dem Buch, das hat genau 25 Seiten. Und die Sarah Wagenknecht, wo Sie jetzt gesagt haben, ich hätte mich da auf die bezogen oder mit der auseinandergesetzt, kommt in dem ganzen Kapitel überhaupt kein einziges Mal vor. Die kommt an einer ganz anderen Stelle vor in dem Buch. Mit der setze ich mich also auch gar nicht auseinander, was Sie gesagt haben, sondern ich setze mich mit Naomi Klein auseinander.
Ach so, Entschuldigung, aber die Idee ist ja irgendwie die gleiche. Naomi Klein, der wird auch vorgeworfen, sie macht das nur aus sozusagen PR-Zwecken.
Nee, die Naomi Klein, die habe ich zitiert und die hat selbst Folgendes gesagt, dass sie sich eigentlich gar nicht so für das Thema Klimawandel interessiert hätte, dass sie aber in dem Moment begonnen hätte, sich dafür zu interessieren, wo sie entdeckt hätte, dass das ein großes Potenzial hat für die Ziele, die sie sowieso schon vorher auch verfolgt hat. Also das kann man auch nachlesen. Ich habe das Zitat drin in dem Buch. Und dann, wenn man sagt, also wie sie sich dann diese neue Wirtschaftsform vorstellt, ja, die sagt also, Staatseigentum muss massiv ausgedehnt werden, eine sorgfältig geplante Wirtschaft, dann neue Steuern, Beschäftigungsprogramme, Rückabwicklung von Privatisierung, Auslöschung der Öl- und Gasindustrie, dann staatliche Vorgaben, wie oft wir fahren, wie oft wir fliegen, ob unsere Lebensmittel eingeflogen werden, ob die Sachen, die wir kaufen, auf Haltbarkeit angelegt sind, wie groß unsere Wohnung ist und, und. Also das sind konkret die Vorschläge, die Naomi Klein macht. Deswegen habe ich mich mit der auseinandergesetzt. Jetzt aber zum Thema. Wir müssen mal ein bisschen unterscheiden, Umweltthemen auf der einen Seite und Klimawandel. In den meisten Bereichen hat sich die Umwelt in den letzten Jahrzehnten erheblich gebessert. Also zum Beispiel, wenn man die Luftqualität anschaut oder die Wasserqualität, dann haben sich die Indikatoren auch in Deutschland, aber in vielen anderen Ländern ganz erheblich verbessert. Wer also mehr darüber wissen will, es gibt ein interessantes Buch von Steven Pinker, Aufklärung jetzt, da ist ein ganzes Kapitel, wo er auch die Daten zu nennt. Aber jetzt kommen wir auf den Klimawandel, was ja Ihr eigentliches Thema ist. Und da muss ich vielleicht eine kurze Ausführung vorab machen. Es gibt einen Index der ökonomischen Freiheit, der wird jedes Jahr von der Heritage Foundation erstellt. Das geht also praktisch darum, wie kapitalistisch sind die Länder. Man kann es auch als Kapitalismus-Skala bezeichnen. Es fängt also an bei Ländern wie der Schweiz oder Singapur oder Neuseeland und hört irgendwo auf bei Ländern, wo es gar keine wirtschaftliche Freiheit gibt. Und dann gibt es einen anderen Index, das ist der von der Yale Universität, der heißt EPI, Environmental Performance Index. Da wird praktisch gezeigt, wie gut sind die Umweltstandards in verschiedenen Ländern. Und jetzt hat man beide Indizes übereinander gelegt und hat festgestellt, dass also in den Ländern, die die größte wirtschaftliche Freiheit haben, also die kapitalistischsten Länder, dass da die Umweltstandards mit Abstand am höchsten sind. Und dass in den Ländern, wo die wenigste wirtschaftliche Freiheit ist, dass da die Umweltstandards am niedrigsten sind. Und das ist nicht nur, wenn man diese beiden Indizes vergleicht, sondern ich habe in dem Kapitel, was ich gerade erwähnt habe, viele andere Studien angeführt, wo man also bestimmte Indizes dann vergleicht mit dem Index der wirtschaftlichen Freiheit, wo daraus man also sehen kann, dass die Umwelt nicht schlechter wird in den Ländern, die mehr Kapitalismus haben, sondern besser ist. Und jetzt ist natürlich das Argument mit dem Sozialismus, Sie haben es ein bisschen weggewischt und haben gesagt, naja, DDR, da bin ich sowieso dagegen, das will ich gar nicht. Warum spreche ich, will ich trotzdem von der DDR sprechen, obwohl Sie sagen, das wollen Sie gar nicht. Weil wenn ich jetzt die These habe, Schuld am Klimawandel und an Umweltverschmutzung ist die Profitgier von kapitalistischen Unternehmen oder sind die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus. Wenn ich das so erkläre, dann müsste ja eigentlich in Ländern, wo es keinen Kapitalismus gab, müssten die Probleme, wenn man logisch denkt, geringer sein. Das ist aber jetzt das Gegenteil der Fall. Zum Beispiel in der DDR, da war es so, dass die CO2-Emissionen jetzt bezogen aufs Bruttosozialprodukt dreimal so hoch waren wie in der Bundesrepublik auch andere Indikatoren, wie zum Beispiel Schwefeldioxid, 10-mal so hoch, Schwebestaub 10-mal so hoch. Die schlimmste Umweltverschmutzung, die es je gab in irgendeinem Land auf der Welt, war in der Sowjetunion. Da gibt es also auch viel Literatur dazu. Das heißt, also die Vorstellung, wir schaffen mal den Kapitalismus ab und dann ist praktisch als Ergebnis, wenn wir mehr Staat haben, mehr Planung haben, wenn wir den Kapitalismus abschaffen, ist die Umwelt besser. Deswegen sage ich es, weil es einfach dadurch zumindest mal ein Fragezeichen kommt. Jetzt haben Sie aber ein anderes Argument gebracht, was auf Anhieb für jeden Menschen sofort logisch erscheint. Nämlich Sie haben gesagt, die Ressourcen dieser Erde sind endlich, also kann das und das Wachstum nicht unendlich sein. Und deswegen passt der Kapitalismus nicht dazu. Das ist ja Ihre These. Die These ist ja auch nicht neu, die wird auch seit 200 Jahren immer wieder vertreten. Die am prominentesten war das in dem Buch von dem Club of Rome, Grenzen des Wachstums, hat jetzt gerade 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Eigenartigerweise ein Buch, was fast ausschließlich aus Irrtümern besteht, wo also praktisch alle Vorhersagen, die getroffen wurden, nicht eingetroffen sind, ja, und es trotzdem gefeiert wird, also was ein bisschen absurd ist. Trotzdem, ich will die gar nicht kritisieren, die Leute, die das Buch geschrieben haben, weil in der Tat bis zu den 70er Jahren, Frau Herrmann, hat das gestimmt, was Sie gesagt haben, dass wir also einen engen Zusammenhang hatten von Wachstum und von Rohstoffverbrauch. Nur dieser Zusammenhang hat sich seitdem für die meisten Rohstoffe immer mehr entkoppelt. Ich kann das Buch von McAfee erwähnen, der also das ausführlich belegt in seinem Buch, dass dieser Zusammenhang, der früher da war, sich immer mehr entkoppelt hat. Das klingt jetzt abstrakt und vielleicht auch nicht intuitiv einleuchtend. Deswegen will ich zum Schluss nochmal einfach ein Beispiel bringen. Ich habe hier mein iPhone, so wie wir das die meisten auch wahrscheinlich haben. Jetzt habt ihr mal ausgerechnet, wie viel Produkte haben, da sind da drin, die man vorher einzeln gekauft hat. Das sind ungefähr 30 unterschiedliche Geräte. Also das ist das Telefon, das ist dann ein Fotoapparat, das ist eine Videokamera, das ist der Taschenrechner, das ist vielleicht auch noch eine Straßenkarte und möglicherweise noch ein Kompass und was auch immer. Also wie gesagt, das sind 30 Geräte, die natürlich erheblich viel mehr Rohstoffe verbraucht haben. Man hat allein dann 4 unterschiedliche Mikrofone gebraucht, jeweils fürs Diktiergerät eins und fürs Telefon eins und für die Videokamera eins. Das ist alles in diesem kleinen Gerät zusammengeschmolzen heute. Das ist eine Tendenz, die wir aber nicht nur in dem Bereich haben, sondern ich bringe einfach nochmal 2 andere anschauliche Beispiele. Als ich jung war, habe ich ganz wenig Geld nur gehabt und habe es alles für Bücher und für Schallplatten ausgegeben und war stolz auf eine große Schallplattensammlung und auf ganz viele Bücher. Später kamen dann die CDs, die haben dann schon weniger Rohstoffe verbraucht und waren kleiner. Und heute lacht mich meine Freundin ja aus, weil ich bin ein bisschen altmodisch und kaufe immer noch CDs, die ist wesentlich jünger und sagt, also das mache ich mit MP3, warum kaufst du überhaupt noch CDs? Das heißt also, auch da ist es so, dass der Rohstoffverbrauch natürlich in dem Bereich erheblich zurückgegangen ist, weil man muss nicht mehr die großen Schallplatten herstellen, auch nicht mehr die CDs, sondern hat eine MP3. Drittes Beispiel, nur mal das, um es ein bisschen anschaulich zu machen, Bücher. Also ich habe einige tausend Bücher, Sie auch wahrscheinlich, Frau Herrmann, bin auch noch so altmodisch, dass ich tatsächlich diese Bücher habe. Mein Vater, der ist schon 93, ist aber der moderner als ich, weil der so ein Kindle hat, so ein Lesegerät. Ja, so, das verbraucht natürlich wesentlich mehr Rohstoff. Und das sind jetzt nur 3 Beispiele, die man also noch erweitern könnte, warum die These, also Wachstum führt automatisch dazu, dass wir immer mehr Rohstoffe verbrauchen, weil die einfach so nicht stimmt. Und deswegen sage ich also, das ist also abschließend noch vielleicht ist das letzte Argument, wenn ich dann sage, was ist die Alternative dazu? Dann sagen Sie ja, den Sozialismus, wie er war, das gebe ich zu, der war schlecht, da war die Umwelt schlimm, das will ich ja nicht. Aber ich habe mir hier was anderes ausgedacht, was besser funktioniert. Und das ist vielleicht der größte Gegensatz zwischen uns, Frau Herrmann, und überhaupt der größte Gegensatz zwischen mir und allen Antikapitalisten. Weil ich sage, ich akzeptiere das nicht, wenn jemand irgendwas, was er sich ausgedacht oder zurechtgesponnen hat, mit der Realität vergleicht. Das akzeptiere ich einfach nicht. Weil das ist das, was Hayek als Konstruktivismus bezeichnet hat. Die Vorstellung, ich könnte am Reißbrett mir eine ideale Gesellschaft, wie auch immer, ausdenken. Und das ist das genau, was nie funktioniert hat, weil so auch Gesellschaft und Wirtschaft nicht entstehen. Ja? Und das ist genauso fair, wie wenn ich zum Beispiel Ihre Ehe jetzt, Frau Herrmann, vergleichen würde mit dem kitschischen Liebesroman, wo also alles perfekt geschildert ist. Natürlich kann man so einen Roman schreiben und kann dann sich auch daran erfreuen. Aber wenn ich dann sage, also Ihre Ehe, die taugt nichts, weil ich habe hier was Besseres, und dann fragen Sie mich, ja, aber dann nennen wir doch mal eine Ehe von anderen Leuten, die besser ist. Dann sagen Sie, ja, ich habe was anderes, ich hab hier ein Buch, guck dir das mal an, da ist es alles viel schöner. Und dann sage ich, also das akzeptiere ich einfach nicht. Ich setze mich hier hin und denke mir irgendwas aus, eine Gesellschaft, die hat es noch nie gegeben, die gibt es auch nirgendwo auf der Welt, aber ich weiß jetzt, dass es funktioniert. Und das ist einfach der größte Unterschied zwischen uns, weil das ist das, was ich Konstruktivismus nenne.
Okay, Frau Herrmann, sehen Sie sich da richtig beschrieben als utopischen Gegenentwurf zum Realismus?
Nee, natürlich nicht. Also ich würde gerne auf drei Punkte eingehen, glaube ich. Das erste ist, es stimmt, dass die Luftqualität und die Wasserqualität in Deutschland besser geworden sind. Aber das funktioniert ja nur dadurch, dass man die Probleme verlagert, also in weiten Teilen jedenfalls. Ein bisschen wird auch sozusagen verhindert oder gesiebt oder so, Abwasser aufbereitet. Aber sehr viel Sauberkeit in Deutschland ist einfach dadurch entstanden, dass wir die schmutzigen Prozesse in den globalen Süden verlagert haben. Jedenfalls ist es nicht so, dass der Planet insgesamt jetzt irgendwie sauberer geworden wäre. Und vor allen Dingen ist es so, man darf nicht einzelne Phänomene meinen. Wegen uns ist es doch auch gelungen, das Ozonloch wieder zu schließen. Das ist auch ein Beispiel, das immer gerne kommt. Nicht einzelne Probleme sozusagen gegen das systemische Problem ausspielen, dass wir permanent mehr CO2, mehr Methan, mehr Lachgas und so weiter ausstoßen und damit das Klima also wirklich gefährlich schädigen. Und dafür haben wir auch bisher keine Lösung. Und obwohl das, und das sagen ja alle Forscher, die sich auskennen, extrem gefährlich ist, weil, das verstehen viele Leute nicht, das Klima nicht linear funktioniert, sondern ein komplexes System ist. Das heißt, kleine Veränderungen können riesige Wirkungen haben. Und genau deswegen ist das eben auch so gefährlich, immer weiter das Klima aufzuheizen. So, das heißt, man muss für den Klimawandel eine Lösung haben und nicht kommen mit, ja, aber die Luftqualität ist doch jetzt besser, nicht? Das ist ja auch keine Lösung, Herr Zitelmann. Also ich will ganz konkret wissen, was Sie zum Thema Klimakrise sagen und nicht mit irgendwelchen Mini-Problemen kommen, die da mit diesem systemischen Gesamtproblem nichts zu tun haben. Der zweite Punkt ist, Sie haben ja jetzt sehr ausführlich über Ihre CD-Sammlung erzählt. Deswegen werden Sie, und Sie haben ja auch Steven Pinker gelesen, ich auch. Deswegen werden Sie wissen, dass Sie dieses Beispiel direkt von Steven Pinker übernommen haben. Das kommt in seinem Buch auch vor. Deswegen habe ich mir wiederum die Mühe gemacht, dieses Beispiel zu überprüfen. Allerdings war das einfach, weil in einem Buch von Herrn Plöger, auch zum Klimawandel, wurde Herr Pinker auch schon überprüft. Und dabei kommt eben raus, dass, wenn man sich anguckt, wie viel CO2 entstanden ist durch die Vinylschallplatten, anno dazu mal, sagen wir 1977, dass das weniger CO2 war, als was heute durch die Streamingdienste entsteht. Nicht? Also für den einzelnen Musikliebhaber ist es natürlich viel schöner und bequemer und so, jetzt seine Musik zu streamen. Aber wenn das alle machen und immer zu, was sie natürlich tun, weil es ja so billig ist, dann kommt am Ende mehr CO2 dabei raus. Und das ist eben das Phänomen, das Sie wahrscheinlich auch kennen, namens Rebound-Effekt oder Boomerang-Effekt. Nämlich, dass, wenn das Einzelne billiger wird, der Effekt nicht ist, oder die Effizienz, müsste man ja eigentlich sagen, die Effizienz pro Wareneinheit höher wird, dann ist das Ergebnis nicht, dass man in der Volkswirtschaft spart insgesamt, sondern dass diese Effizienzsteigerung dazu genutzt wird, Wachstum zu ermöglichen. So, und das ist übrigens auch beim Smartphone der Fall. Das ist ja auch ein Beispiel, das Sie direkt von Herrn Pinker übernommen haben, der das ja auch alles aufzählt, diese 40 Funktionen, die das Smartphone so hat. Und auch da kann man wieder sehen, dass natürlich jetzt die Leute weniger Taschenlampen vielleicht kaufen, weil das Smartphone auch eine Taschenlampe ist. Aber gleichzeitig ermöglicht dieses Smartphone dummerweise, dass man jetzt Kinofilme streamen kann, und zwar nicht über WLAN, sondern über Internet, Wi-Fi im Nichts. Und das kostet einfach unendlich viel Energie. und wiegt alles auf, was jemals gespart wurde durch das durch das Smartphone. Und wenn man jetzt also die Digitalisierung sozusagen als Land nehmen würde oder das Internet als Land, dann wäre das schon der sechstgrößte Verbraucher weltweit, also praktisch direkt hinter den USA, China, Japan, Deutschland kommt dann schon das Internet als Land. Das heißt, wieder schlägt da der Rebound-Effekt zu. Das heißt, wenn man viel Glück hat, aber dann muss man schon viel Glück haben, gelingt eine relative Entkopplung, also dass man schneller wächst, als der Energieverbrauch wächst. Aber was ganz schwierig ist, ist mit dem Energieverbrauch gen Null zu kommen und gleichzeitig zu wachsen. So, und das wäre ja aber irgendwie das Ziel, wenn man bei der fossilen Energie bleibt, nicht? Muss man ganz stark den Energieverbrauch senken. Und wenn man dann gleichzeitig noch wachsen will, wird das irgendwie unmöglich. Und das kann man auch an den Zahlen für Deutschland ja klar sehen, nicht? Also in den letzten 10 Jahren ist es praktisch nicht mehr gelungen, die CO2-Emissionen nennenswert zu senken. Und was man vorher geschafft hat, lag im Wesentlichen daran, dass man die Braunkohle dass man die DDR-Wirtschaft umgestellt hatte, die ja extrem, das haben Sie ja immer wieder richtig betont, energieineffizient war. In dem Moment, wo man westliche Produktionsmethoden in der DDR hatte, bessere Dämmung der Häuser und so weiter, ist ein großer Teil der Energie dort entfallen. Das hat man sich dann ja immer angerechnet. Nächster Punkt ist, dass man eben zum Teil Kohle durch Gas ersetzt hat. Gas aus rein physikalischen Gründen oder chemischen Gründen emittiert weniger CO2 als Kohle. Also hat man da auch scheinbar die Emissionen gesenkt. Aber diese Effekte sind jetzt vorbei. Und jetzt kann man eben sehen, dass die CO2-Emissionen Deutschlands ungefähr stabil bleiben. Aber natürlich, die Wirtschaft wächst. Aber das ist trotzdem ein Problem, weil, ich kann mich da nur wiederholen, wir im Augenblick 3 Planeten verbrauchen und außerdem auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Und da braucht man eine Lösung. Jetzt haben Sie mich gefragt, was denn die Lösung ist und gesagt, ja, das geht ja nicht, dass man, wo Sie völlig recht haben, dass man irgendwie einen Liebesroman mit einer realen Ehe vergleicht. Und deswegen würde ich auch in die Geschichte zurückgehen, aber jetzt nicht in den Sozialismus, sondern es gibt ja auch noch andere Modelle, die eigentlich ganz interessant sind. Und ich glaube, dass die Lösung eigentlich die britische Kriegswirtschaft ab 1939 wäre, die ja eine historische, reale Form des Kapitalismus war sogar. Und zwar, darf ich das jetzt noch ausführen? Ich will ja Herrn...
Sie können das bestimmt ganz kurz und prägnant noch zusammenfassen, Frau Herrmann.
Ja, genau. Also mein Punkt ist ja, dass die Wirtschaft eigentlich schrumpfen muss, ne, wenn wir Klimaschutz machen wollen. Und jetzt bräuchte man also eigentlich ein Modell, das es schon mal gab, von einer schrumpfenden Wirtschaft. Und da kommt man dann auf die britische Kriegswirtschaft ab 1939, weil das Problem der Briten war, dass sie nicht ausreichend auf den Zweiten Weltkrieg vorbereitet waren. Sie hatten ja doch sehr lange an die Appeasement-Politik gedacht, also hatten gedacht, man kann Hitler irgendwie befrieden, indem man ihm eben Österreich schenkt, 1938, das Sudeten-Deutschland auch 1938. Und dass das alles irgendwie gar nicht klappt, hat man erst im März 1939 festgestellt, als Hitler in Prag stand, um sich das restliche Tschechien oder die Rest-Tschechei, wie das damals hieß, unter den Nagel zu reißen. Und das war eigentlich in dem Münchner Abkommen nicht vorgesehen. So, und dann war den Briten klar, okay, jetzt kommt der Weltkrieg. Und ihnen war auch klar, dass sie angegriffen werden, weil der Krieg für Hitler strategisch nur zu gewinnen war, wenn er Großbritannien einnimmt. Das hat auch Hitler immer so gesehen und gewollt. So, und jetzt musste man also die Lücken in der Rüstung schließen. Und ein Krieg bedeutet ja nichts anderes, als dass man eben wahnsinnige Teile der Volkswirtschaft freiräumen muss, um Militärgeräte aller Art herzustellen. Und die Friedenswirtschaft hat dann keinen Platz mehr. Und das genau, dieses Schrumpfen der Friedenswirtschaft, nicht der militärische Teil, sondern das Schrumpfen der Friedenswirtschaft. Das könnte tatsächlich ein Modell sein, wie man dann den Klimawandel in den Griff kriegt. Und da sind mehrere Sachen sehr interessant. Ich will aber nur 2 Sachen herausgreifen. Das eine ist, was die Briten damals hatten, war eine private Planwirtschaft. Also Herr Zitelmann sagt ja völlig zu Recht, dass der Sozialismus nicht funktioniert. Das ist ja zentrale staatliche Planwirtschaft. Am Ende war sogar jeder Imbiss in der DDR tendenziell staatlich und es wurde immer genau vorgegeben, wer was zu welchem Preis, in welchen Mengen und so weiter zu verkaufen hat. Das hat alles überhaupt nicht geklappt. Aber so genau war es in Großbritannien nicht. Also die Fabriken, die Restaurants, die Läden, das blieb alles privat. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wird. Also wie das dann hergestellt wurde, wurde den privaten Eigentümern weitgehend überlassen. Aber der Staat hat Ziele formuliert. Und das Zweite war natürlich, wenn so eine Wirtschaft schrumpft, werden viele Güter knapp, ist ja klar. Und die wurden dann rationiert. So, und die Rationierung war außerordentlich populär in Großbritannien, weil, das ist ja total einleuchtend, Rationierung ist gerecht. Nicht jeder kriegt das Gleiche. So, und ich glaube, das ist die Zukunft. Dann vielleicht noch letzter Satz, dann staunen immer viele, dass irgendwie Rationierung kommen soll und können sich das alles gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, das Gut, das demnächst in Deutschland schon rationiert werden wird, ist Wasser. Also Deutschland wird nicht zur Wüste durch den Klimawandel, aber wir werden immer wieder starke Dürren haben. Dann stellt sich ja sofort die Frage, ja, wer kriegt denn jetzt das Wasser? Die Industrie, die Landwirtschaft oder der einzelne Bürger? Und in dem Moment, wo etwas wirklich knapp wird, interessiert sich kein Mensch mehr für den Markt, sondern alle stehen beim Staat und wollen, dass der das jetzt regelt und zuteilt und klärt, wer jetzt was bekommt. So, und das heißt, wir werden auch sowieso automatisch durch den Klimawandel in eine Art private Planwirtschaft mit starker staatlicher Lenkung übergehen. So, jetzt kommt Herr Ziedelmann.
So, nach Ihrem letzten Satz hat Herr Ziedelmann jetzt viele Vorlagen. Also zum einen war es eben diese Frage des Rebound-Effekts, ja, die Sie beschrieben haben. Und dann jetzt nochmal diese Frage der Kriegswirtschaft, der englischen Kriegswirtschaft, also dieser Mischung aus Privatwirtschaft und staatlicher Lenkung. Herr Ziedelmann, möchten Sie direkt reagieren? Vielleicht können wir danach noch ein anderes Thema als die Umweltverschmutzung und den Klimawandel behandeln.
Ja, das stimmt.
Ja, also bitte schön, Herr Ziedelmann.
Das erste Mal zu dem Beispiel mit dem iPhone und zu dem Beispiel mit den CDs. Das war jetzt nicht, wie Sie es gesagt haben, ein Beispiel für die CO2-Emissionen, sondern Sie haben gesagt, der Rohstoffverbrauch wird immer größer und weil die Rohstoffe begrenzt sind und kann Wachstum nicht unbegrenzt sein. Und da habe ich darauf verwiesen, dass also der Rohstoffverbrauch natürlich für diese 30 Geräte, die in dem iPhone drin waren, und der Rohstoffverbrauch für die ganzen Bücher, die man herstellt, natürlich geringer ist. Da ging es gar nicht um CO2-Emissionen. Bei den CO2-Emissionen ist es so, das wissen Sie ja auch, dass die CO2-Intensität abgenommen hat und ständig abnimmt, auch in den entwickelten Ländern, also wie zum Beispiel in Deutschland und in den USA. Aber weil Sie gesagt haben, welche Lösungen gibt es jetzt? Also ich komme nochmal zurück auf den Environmental Performance Index. Da steht also erstaunlicherweise Frankreich sehr viel besser da als Deutschland. Und dann gibt es noch einen anderen Index von der Yale University, da geht es nicht insgesamt um Umweltthemen, sondern geht es nur um Klima. Und da ist es auch wieder so, dass Frankreich da eine führende Position hat und Deutschland viel schlechter. Was ist der Grund? Sind die Franzosen, machen die jetzt so viel mehr? Nee, das gibt da einen einzigen Grund, dass in Frankreich 70% aus Kernenergie kommt. Und Sie haben ja selbst auch nachgewiesen, da bin ich Ihnen auch mit Ihnen einer Meinung, ja, dass Sie also sagen, mit Windenergie und mit allem, mit Solarenergie, so schön es ist, können wir das alles nicht machen. Ja. Jetzt ist nur so, soweit ich weiß, Frau Herrmann, ich weiß nicht, ob Sie Mitglied sind von Grünen oder ob Sie den Grünen nahestehen, wie auch immer. Ich sage jetzt mal eine provokante These, die größten Klimakiller in Deutschland sind die Grünen. Ja. Und ich kann es auch begründen, warum. Weil die Grünen haben damals erstmals zusammen mit der SPD, also in der Schröder-Zeit, den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen. Frau Merkel hat es dann unter dem Eindruck von Fukushima nochmal beschleunigt, den ganzen Prozess. Aber die Idee war eine grüne Idee. Und wir stünden heute sehr viel besser da bei den CO2-Emissionen und bei unserer Klimabilanz, wenn wir nicht diese grüne Ideologie hätten, dass die Kernkraftwerke alle ausgeschaltet worden wären. Und es war ja dann auch, dass die Frau Merkel das gemacht hat, war ja gar nicht irgendwo aus einer bestimmten physikalischen Einsicht heraus, sondern das war damals das Erdbeben in Fukushima. Dann waren zwei Wochen später Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Frau Merkel hat befürchtet, die Grünen können die Wahl gewinnen und wollte dem Thema wegnehmen und hat gesagt, deswegen schalten wir jetzt alles aus. Ja, das sieht man mal, dass gerade politisches, staatliches Wirken oft gerade zum Gegenteil führt. Die Energieunternehmen in Deutschland, die hatten ja kein Interesse dran, dass die Atomkraft jetzt zum Ende kommt. Die hätten es ja weitergemacht. Und es wäre natürlich für die Klimabilanz sehr viel besser gewesen. Also ein Beispiel, wie staatliches Handeln und auch grüne Ideologie letztlich zu ganz erheblichen Klimaproblemen führen. Jetzt sagen Sie ja, okay, Ihr Modell ist die britische Kriegswirtschaft von 1939. Und da sage ich dazu, wenn Sie das auf die ganze Welt anwenden wollen, da mache ich doch mal ein Fragezeichen, weil wenn Sie jetzt zu den Menschen in Afrika gehen oder in Asien, gerade die jetzt gerade der Armut entkommen sind und sagt, ihr müsst jetzt alles wieder zurückschrauben, ihr müsst jetzt rationieren oder in Südamerika. Und das ist halt der größte Teil der Menschen, die nach wie vor in Ländern dieser Art leben und sagen, ihr müsst jetzt euer Wachstum runterschrauben und sagt denen als Beispiel Großbritannien. Da sage ich, das hinkt ja in jeder Hinsicht. Großbritannien war damals ein entwickeltes Land mit entsprechenden Reserven und vor allen Dingen auch ein Land, wo die Bevölkerung ja nicht dramatisch gewachsen ist. Wir haben ja ein dramatisches Bevölkerungswachstum. Und wenn Sie sagen, einerseits wird die Bevölkerung weiter nach allen Prognosen ganz erheblich wachsen auf der Welt und gleichzeitig müssen wir schrumpfen, dann sage ich, dann führt es genau zu dem Thema, was Sie gesagt haben, was vor dem Kapitalismus war, nämlich Hunger und Armut, nur in noch viel drastischerer Weise, weil wir jetzt noch viel mehr Menschen haben und noch dieses große Wachstum haben. Also wie Sie eine wachsende Weltbevölkerung vereinen wollen mit einem Rückgang des Verbrauches, also die Thesen, die leuchten vielleicht hier manchen Leuten in Deutschland ein, wenn sie irgendwie das einem gut meinenden Lehrer erzählen und sagen, du musst jetzt auf was verzichten und du musst jetzt irgendwo weniger fliegen oder so, dann nickt er mit dem Kopf und sagt, ja, Frau Herrmann, das sehe ich auch so. Aber wenn Sie mal eine Reise machen nach Afrika oder nach Asien, Südamerika und erzählen den Leuten, dass sie ihre Wirtschaft jetzt schrumpfen müssen, ja, dann glaube ich also nicht, dass sie da große Zustimmung finden, weil das wird im Ergebnis zu mehreren Milliarden Toten führen. Das sage ich mal so ganz drastisch, was Sie da vorschlagen. Ja, und ich weiß nicht, ob Sie auch den Leuten dann, so wie man das in China gemacht hat, eine Ein-Kind-Politik verordnen wollen, damit die Menschheit nicht mehr weiter wächst, ob Sie das auch dann beschränken wollen. Aber das jetzt als Modell für die ganze Welt anzugeben, wo Sie sagen, das hat jetzt 1939 mal ein paar Jahre in Großbritannien irgendwie funktioniert, das erscheint mir ganz weit hergeholt.
Da muss ich ja jetzt nochmal antworten, oder?
Ja, bitte.
Ja, vielleicht nochmal zu diesem, zu dem globalen Aspekt als erstes. Also im Augenblick ist es ja so, dass jemand, ein Bewohner, sagen wir mal von Malawi in Südafrika, der emittiert pro Jahr 0,1 Tonnen CO2. Während ein Deutscher, je nach Rechnung, ist irgendwie, sagen wir mal, bei 11 Tonnen CO2. Das heißt, im Augenblick sind nicht die Afrikaner das Problem, auch wenn, da haben Sie völlig recht, die Bevölkerung zunimmt, sondern das Problem sind natürlich die Bewohner der reichen Welt, die ganzen CO2-Massen emittieren. Also so als kleine Orientierung, eigentlich sollte ein Mensch nur ungefähr eine Tonne CO2 pro Jahr emittieren. Das heißt, die Deutschen sind 11-mal drüber. Aber ein Mensch in Malawi könnte noch 10-mal so viel CO2 emittieren, wie er das im Augenblick tut. Das heißt, das Schrumpfen bezieht sich jetzt auf uns, die wir als reiche Minderheit den Globus komplett ruinieren. Das Schrumpfen bezieht sich nicht auf die Menschen im globalen Süden, die bisher gar nichts emittieren, sondern es ist genau andersrum. Damit die Menschen in Malawi noch die Chance haben, sich zu entwickeln, müssen wir verzichten. So, und jetzt sagen Sie, aber ich glaube, Sie haben ganz grundsätzlich diese Frage, ja, kann man denn überhaupt damit rechnen, dass es so eine globale Klimabewegung geben wird? Oder wird das nicht so sein, Deutschland macht dann Klimaschutz und die anderen freuen sich, dass sie billig Öl kriegen, weil die Deutschen kein Öl mehr verbrauchen und damit die Nachfrage auf den Weltmärkten für Öl nachgibt und die Preise sinken. Ich glaube, dass diese ganze Angst, wer macht mit, sind wir ganz alleine, nicht richtig ist. Also stimmt, man muss Klimaschutz global betreiben, weil das CO2 kennt ja keine Grenzen und verteilt sich überall. Nur muss man ja sehen, dass wir Deutschen eigentlich geografisch noch Glück haben, weil wir so weit im Norden sind, das heißt in tendenziell kühleren Gegenden. Und wenn der Klimawandel ungebremst weitergeht, und danach sieht es im Augenblick ja aus, dann ist das so, das muss man sich klar machen, dass man 2070 in diesem tropischen Gürtel von Brasilien bis Indonesien und Nordaustralien gar nicht mehr leben kann. So, und das heißt, wir, die anderen haben ein viel größeres Interesse, Klimaschutz zu betreiben als wir. So, und selbst wir erleben ja schon, dass das Ganze enorm riskant ist, weil unter anderem ja unsere Wälder gerade dabei sind, komplett wegzusterben. Und das heißt aber, das sehen auch alle anderen, dass das ungeheuer unheimlich ist, was wir gerade mit dem Klima anstellen. Das heißt, es ist, ich glaube nicht, dass es so sehr an einem kollektiven Willen fehlt im Augenblick, sondern dass vor allen Dingen es gar kein Modell gibt. Weil das Modell, das einzige Modell, das immer angeboten wird, ist, ja, wir machen grünes Wachstum, aber das funktioniert überhaupt nicht. Wie gesagt, 5,4% Endenergie beim Wind im Augenblick. Dann sagen Sie, ja, man hätte doch einfach auf Atomkraft setzen müssen. Ja, aber Atomkraft ist noch schlimmer. Also in Deutschland haben Sie recht, da wird im Augenblick gar kein AKW mehr gebaut, aber in anderen Ländern gibt es ja gar kein Verbot für AKWs. Theoretisch könnten überall auf dieser Welt AKWs entstehen. Tun sie nicht. Weltweit werden überhaupt keine gebaut. Jedenfalls nicht genug, um die AKWs zu ersetzen, die außer Dienst gehen, weil sie nämlich weil sie ihre Lebenszeit erreicht haben. Also im Augenblick, das ist eine Zahl, deckt die Atomenergie weltweit 4% des Endenergieverbrauchs ab. Das ist also eine Nischentechnologie. So, wenn man jetzt das machen würde, was Sie sich vorstellen, nämlich dass man von 4% Atomkraftwerken auf 100% geht, dann würde das erstmal heißen, dass man ungefähr noch 15.000 AKWs weltweit bauen müsste. Das ist schon eigentlich unmöglich, aber egal. Nehmen wir mal an, das ginge. Dann würde das Uran, das es weltweit gibt, für 10 Jahre reichen. Das heißt, diese ganze Atomidee ist eine Chimäre. Da reicht die Energie gar nicht. Das hält nur deswegen nicht auf, weil es so wenig Atomkraftwerke gibt. Aber gäbe es viele, wäre das Uran weg.
Also das habe ich ja nicht gesagt. Das ist ja jetzt absurd, dass ich sagen würde, 100% müssten mit Atomkraft.
Ja, weil Sie müssen doch irgendwo CO2-neutrale Energie herkriegen.
Ich habe jetzt nur mal für Deutschland festgestellt. Deswegen habe ich gesagt, dass die Grüne Partei der Klimasünder Nummer 1 ist, weil wir deswegen so eine schlechte CO2-Bilanz haben, weil die Atomkraftwerke hier. Das ist ja der Hauptgrund bei uns. Sonst wäre der Vergleich mit Frankreich nicht so.
Doch, da gibt es noch einen anderen Grund, also aus Atom, weil das wichtigste Grund ist, dass Deutschland Industrie hat und Frankreich nicht. Das heißt, was Sie immer machen müssen, immer, ist, dass Sie nicht die einzelnen CO2-Werte angucken, die einzelne Länder haben in ihren Grenzen, sondern Sie müssen sozusagen den ökologischen Fußabdruck der Länder vergleichen. Also Sie müssen die Importe reinrechnen und die Exporte rausrechnen. So, und dann kommen Sie nämlich ganz bestimmt zu der Erkenntnis, dass Frankreich und Deutschland ähnliche Werte haben.
Vielleicht, also wie gesagt, ich habe mich halt auf die Analysen vom EPI, von der Yale-Universität im EPI-Index bezogen. Und das war ja nicht mein Befund, sondern deren Befund. Aber vielleicht nochmal als letztes Wort von mir zum Klimathema oder zu diesem Wachstumsthema, weil Sie haben angeregt, dass wir dann auch noch gerne zu anderen Themen kommen. Hm. Also Sie haben ja gesagt, für Afrika ist es nicht so, aber jetzt, was ist mit China? In China, da haben ja noch 1981, habe ich schon erwähnt, 88% der Menschen extreme Armut gelebt. Ja? Die sind jetzt gerade froh, dass sie dem entkommen sind, die Chinesen. Ich war ja öfters da und habe auch keinen gefunden, der wieder zurück wollte zu sozialistischen Zeiten jetzt, wo also Armut und Hunger geherrscht haben. Wenn Sie jetzt auch mal eine Reise machen würden nach China und den Leuten vorschlagen, sagen, also Wachstum habt ihr jetzt schon ein paar Jahre gehabt, aber Freunde, die Erde ist kurz vorm Ende, damit ist jetzt Schluss, jetzt müssen wir doch hier wieder zurückdrehen. Was glauben Sie, wie viel Zustimmung Sie dann in China bekommen für Ihre Thesen?
So, ja, also da China ist ein wirklich interessantes Beispiel, weil Sie recht haben, dass die Armut da erst vor kurzem überwunden wurde. Und man muss auch sagen, dass China ein absolut tragischer Fall ist, weil nämlich die Chinesen pro Kopf inzwischen genauso viel CO2 ausstoßen wie Deutschland durch die vielen Kohlekraftwerke, aber mit diesem vielen, vielen CO2, das sie produzieren, pro Kopf nur die Hälfte herstellen wie Deutschland. Also sie sind halb so reich wie wir jetzt. Das ist enorm viel mehr als im Vergleich zu, sagen wir mal, 1980. Aber mit der Hälfte des Reichtums, den sie produzieren, sind sie schon bei der gleichen CO2-Menge, die wir ausstoßen. Das heißt, es ist extrem energieineffizient, was die da treiben. Das ist deswegen tragisch, weil China auch eines der Länder ist, das vom Klimawandel sehr stark getroffen wird. Also diese Vorstellung, und dann machen die einfach schön mal Wachstum und hinterher können andere das ausbaden, das gilt für China gar nicht. Das heißt, die sägen sowieso an dem Ast, auf dem sie selber sitzen. Und das heißt, die Chinesen müssen einsehen, und zwar im eigenen Interesse, nicht in meinem Interesse, sondern im eigenen Interesse, dass sie keine Chance haben mit ihren 1,4 Milliarden Leuten in einem ziemlich trockenen Land, wenn sie jetzt noch weitere Dürren produzieren, dadurch, dass der Klimawandel kommt.
Also Sie sagen, die sollen wieder dahin zurückgehen?
Nein, sondern ich sage, man muss den Ausstoß an Waren anpassen an das, was die Ökoenergie, sprich Sonnenenergie und Windenergie, realistischerweise leisten kann. Das ist ja nicht nichts, aber es ist kein grünes Wachstum, sondern grünes Schrumpfen. So, grünes Schrumpfen ist jetzt nicht das Ende der Welt. Man landet nicht in der Steinzeit, auch nicht in der Höhle, aber es ist nicht grünes Wachstum. Und der Punkt ist, es geht gar nicht um absolute Werte, also wie reich ist man oder so, sondern das Problem am Kapitalismus ist, dass es ein dynamisches System ist, das wachsen muss. Egal, ob man schon reich ist oder nicht. Wir alle haben ja mehr, als wir brauchen, jedenfalls der Durchschnittsdeutsche, ist völlig egal. Wir müssen weiter wachsen, weil sonst das System nicht stabil ist. Und das ist das Problem, dass das Wachstum an sich gebraucht wird und das Schrumpfen im Kapitalismus nicht möglich ist, obwohl das in vielen Ländern zwingend ist, beispielsweise Deutschland. In China wäre schon viel gewonnen, wenn die erstmal ihre Energieeffizienz erhöhen. Die Tatsache, dass die nur halb so reich sind wie wir, obwohl sie genauso viel CO2 verbrauchen pro Kopf, ist ja wirklich tragisch. Ne? Da müsste man sofort ansetzen, genau da. Denn sonst, wie gesagt, betreiben die Chinesen Selbstmord. Jetzt bin ich aber schon wieder derartig im Schwung, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich noch sagen wollte. Nee,
lassen Sie, vielleicht können wir es kurz
dann lasse ich meinen Titel mal wieder zu Wort kommen.
Nee, wir können an dieser Stelle auf jeden Fall mal sagen, dass die Gegensätze klar geworden sind, also you agree to disagree. Und yes, wir haben auch die Punkte, glaube ich, ganz gut benannt. Also der Wachstumsfaktor, die Frage, wie der Ressourcenverbrauch sich ändert, aber natürlich auch immer die Frage, wie überhaupt geplant werden kann. Ich habe Herrn Zittelmann immer so verstanden, dass er sagt, der Punkt ist einfach, dass alle oberschlauen Planer eben nicht dem entsprechen können, was quasi der Kapitalismus urwüchsig aus sich heraus, also die vielleicht die Hayek-Idee, sagen wir mal, der Entdeckung von neuen Lösungen leisten kann. Also das ist so ein bisschen etwas, was jetzt in der Debatte ja auch schon deutlich wurde.
Da muss ich noch mal dringend was sagen. Also die Idee, dass die neue Lösung immer aus der privaten Wirtschaft kommt, die ist ja auch falsch. Nicht? Die eigentlich zentrale Forschung wird vom Staat gemacht. Also Internet, staatliche Erfindung. Wichtige Medikamente, staatliche Erfindung. Kann man auch jetzt wieder sehen. Wo kommt denn BioNTech her? Angeblich ist das eine private Firma, aber das Gründerehepaar hat Jahrzehnte in der Universität Mainz verbracht. Alle Doktoranden kommen von der Universität Mainz. Das heißt, man hat im staatlichen Labor geforscht und als man weit genug war, hat man das dann ausgegründet und die Gewinne privatisiert. Das will ich jetzt gar nicht kritisieren.
Das stimmt doch gar nicht, weil es ist so, die haben 12 Jahre lang Verluste gemacht und wurden mit erheblichen Beträgen von einer Milliardärsfamilie finanziert, bevor sie dann ganz am Schluss minimale staatliche Zuschüsse bekommen haben. Ja? Ja, und dass sie jetzt studiert haben an der Universität.
Das heißt studiert, die sind da, haben da ein zweites Standbein bis heute. Also die haben da auch habilitiert. Die haben Forschungsstipendien gekriegt, Forschungsgelder von der Bundesrepublik Deutschland und so. Ich will das ja gar nicht kritisieren. Ich will nur sagen, wenn es diese ganzen staatlichen Strukturen nicht gäbe, wäre es bis zu BioNTech nie gekommen. Und das ist immer so. Die private Wirtschaft ist sehr gut, um nochmal auf das Smartphone zu kommen, wenn es darum geht, vorhandenes staatliches Wissen in Produkte umzuwandeln. Also zum Beispiel Steve Jobs hat überhaupt nie studiert, das ist gar keine Kritik. Und er hat auch nie geforscht, ist auch keine Kritik. Sondern was er gemacht hat, ist vorhandenes staatliches Wissen. Also ob das der Touchscreen war, GPS, Internet und so weiter, alles staatliche Entwicklung zusammenzufügen in ein völlig neues Produkt namens iPhone. So, und das war eine geniale Idee, aber das war keine Forschungsleistung, sondern also, das war letztlich die Kreation von einem Produkt. Aber also das darf man jetzt nicht alles in einen Topf werfen.
Alle Innovationen der Wirtschaft in der Geschichte, da kommt nie was aus dem Nichts, was vom Himmel fällt, sondern ist immer die Zusammensetzung und die Idee, aus Bestehendem in einer neuen Kombination was Neues zu machen. Ja? Und das ist die eigentliche Wertschöpfung dabei. Nicht die einzelnen Elemente, die es vorher schon gab, sondern die kreative Idee, die einzelnen Elemente zu was Neuem. Ja, Sie war nie Unternehmerin, Frau Herrmann, deswegen lachen Sie
wieso,
jetzt.
Wieso wissen Sie das eigentlich, Herr Ziedelmann? Sie scheinen ja auch zu wissen, dass Sie noch nie irgendwo in der Welt, noch nie in der Welt irgendwo unterwegs war.
Nee, erzählen Sie es. Also Sie waren Unternehmerin, dann irre ich mich, nehme ich zurück. Was haben Sie für ein Unternehmen gegründet?
Ich bin sozusagen Selbstständige. Mein Unternehmen bin ich.
Achso, Sie meinen, weil Sie Bücher schreiben, sind Sie Unternehmen. Gut, da bin ich heute auch Unternehmer.
Nee, ja, eben. Ja? Mehr wissen Sie doch auch nicht. Da sind wir uns doch einig.
Ja. So. Ich habe immerhin in 15 Jahren ein Unternehmen also aufgebaut, geleitet, das eines der führenden Unternehmen in dem Bereich war. Insofern sage ich nur, habe ich ein bisschen mehr Wirtschaftsbezug und weiß deswegen auch, wie Innovationen in der Wirtschaft erfolgen, als jemand, das war nur mein Einwand, der es halt ausschließlich aus Büchern hat. Hm. Aber vielleicht, Sie haben mir angeregt, kommen wir noch, wir haben ja noch ein paar andere Themen in meinem
Buch.
Wir haben jetzt über eins diskutiert.
Ganz genau, wir haben noch eine Fülle von Themen, also lassen Sie uns das nochmal kurz anschauen. Ich habe mal kurz in Ihr Buch nochmal reingeschaut, da gibt es eine Liste Aussagen über den Kapitalismus, negative Aussagen. Ich würde gerne mal die ersten beiden Punkte noch herausgreifen, weil das so Schmerzpunkte zu sein scheint, sagen wir, in der Wahrnehmung der Menschen vom Wirtschaftssystem Kapitalismus. Und zwar erster Punkt, er fördert Egoismus und Profitgier, wird also kritisiert von einer großen Mehrheit und er führt zu steigender Ungleichheit. Und das sind ja beides Dinge, die sehr, sehr oft vorkommen. Also der erste Aspekt hat sowas Individualpsychologisches auch, also die Idee, die Menschen sind eigentlich entfremdet im Kapitalismus. Ja. Sie sind eben in eine bestimmte Charaktermaske gezwungen, ja, müssen gegeneinander kämpfen, Konkurrenzsystem etc. Das ist so der erste Aspekt vielleicht. Der zweite Aspekt, der wird ja auch von Piketty und entsprechenden Leuten sehr stark gemacht, eben diese zunehmende Ungleichheit. Da würde ich gerne nochmal Ihre Sichtweise drauf erfahren. Vielleicht können wir es so machen, vielleicht beginnen wir mit dem eher ein bisschen individuellen. Also warum sind die Menschen, und das ist ja doch empirisch, jetzt zeigen Sie sehr schön in Ihrem Buch, ganz klar der Auffassung mit großer Mehrheit, dass der Kapitalismus gerade nicht das Gute in uns anspricht, sondern uns eigentlich zum Schlechten immer wieder hintreibt. Ja, also zum Kampf gegeneinander, Egoismus und Profitgier heißt es in Ihrem Buch. Vielleicht können wir das kurz mal beleuchten. Ich denke, Herr Ziedelmann sollte vielleicht anfangen. Frau Herrmann, Sie haben jetzt einige Thesen sehr schön dargestellt. Bitte schön.
Ja, da haben Sie recht. Das ist auch ein Ergebnis, dass also viele Menschen sagen, Kapitalismus fördert Egoismus und Profitgier. Ich sage mal erstens, Profit ist nicht schlechtes. Profit ist ja nur ein anderes Wort für Gewinn. Auch Gewinnmaximierung ist nicht schlechtes. Das Gegenteil von Gewinnmaximierung ist Verschwendung von Ressourcen. Aber die Vorstellung halt, dass der egoistische Kapitalist auf Kosten anderer Menschen reich wird. Dies sehr verbreitet, das ist richtig. Das ist das, was ich den sogenannten Nullsummenglauben nenne. Das ist eigentlich der Glaube, der alle Antikapitalisten eint. Die sagen, der Reiche ist nur deswegen reich, weil er dem Armen irgendwo was weggenommen hat. Ja? Vielleicht kennen Sie auch das bekannte Gedicht von Bertolt Brecht. Ich hoffe, ich kriege es jetzt richtig hin. Armer Mann und reicher Mann standen da und sahen sich an. Und der Arme sagte, bleich, wäre ich nicht arm, wärst du nicht reich. So, das ist so die Nullsummentheorie in einem Wort erklärt. Da wir vorhin über China gesprochen haben, sieht man schon, wie vollkommen absurd das ist, weil da ist ja die Zahl der Armen drastisch zurückgegangen und die Zahl der Reichen im gleichen Zeitraum drastisch hochgegangen. Also heute gibt es in China so viele Milliardäre wie sonst nur in den USA. In Peking sogar mehr als in New York inzwischen. Ja. So, das heißt, die Zahl der Milliardäre, die gab es ja gar nicht. Mao war vielleicht Millionär, aber nicht Milliardär. Ja. Die ist ja dramatisch gestiegen, die Zahl der Armen runtergegangen. Also rein, sagen wir, denklogisch sieht man schon, dass dieser Nullsummenglaube falsch ist. Das ist aber der Glaube, der ist sehr verbreitet bei ganz unterschiedlichen Stellen. An sozialwissenschaftlichen Fakultäten von Universitäten, auch in Gefängnissen übrigens sehr weit verbreitet. Also fast jeder, der im Gefängnis sitzt, der glaubt, dass man also nur dadurch reich werden kann, dass man anderen was wegnimmt. Ja? Die Wahrheit ist natürlich eine andere. Wenn ich mir mal anschaue, wie Menschen im Kapitalismus reich werden, dann ist es gerade, das ist gar nicht möglich durch ungezügelten Egoismus, sondern ist nur dadurch möglich, wenn ich die Bedürfnisse von möglichst vielen Menschen befriedige. Ich will es mal im deutschen Beispiel sagen. Lange Zeit waren die reichsten Männer in Deutschland die beiden Albrecht-Brüder. Die haben Aldi gegründet. Ja? So, haben sie da anderen Menschen was weggenommen? Nee, Aldi hat ein Bedürfnis befriedigt, weil es vielen Menschen also eine ganz ordentliche Qualität zum günstigen Preis gegeben hat, was vorher nicht war. Heute ist einer der reichsten Menschen Schwarz von Lidl, der das Gleiche macht, oder in den USA war lange Zeit Sam Walton der reichste Mann, der also mit Walmart auch was Ähnliches gemacht hat. Immer das gleiche Prinzip, man schafft Nutzen für eine Vielzahl von Menschen, gerade auch von einfachen Menschen, und wird dadurch selbst reich. Ja, und das ist praktisch auch das Modell, was halt überall im Kapitalismus gilt. Ich kann ja nur reich werden, wenn die Entscheidung treffen allein die Konsumenten. Ja, vielleicht mögen sie jetzt nicht den Elon Musk oder vielleicht mögen sie nicht den Jeff Bezos. Aber ich sag mal, wir alle machen die reich. In dem Moment, wenn sie bei Amazon was bestellen, machen sie den Jeff Bezos halt reicher. Und da das sehr viele Menschen tun, ist er halt auf diese Weise sehr reich geworden. Und das ist aber immer so, dass sie nicht jetzt auf Kosten von anderen Menschen reich werden. Das trifft für Kriminelle zu, die auf Kosten von anderen Menschen reich werden. Sondern der Regelfall ist, sie gründen ein Unternehmen, befriedigen Bedürfnisse von Menschen und auf diese Art und Weise werden sie dann vermögend. Das ist das, was der Kapitalismus bedeutet.
Mhm. Frau Herrmann, wollen Sie direkt darauf reagieren? Also Profitgier, Egoismus im Kapitalismus?
Nee, aber das ist so erstaunlich, das sein mag, aber eigentlich ist das ganz meine Meinung. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin keine Antikapitalistin und auch keine Kapitalismuskritikerin, sondern das ist tatsächlich so, wie Herr Ziedelmann das erklärt, der Kapitalismus selbst als System ist eigentlich eine Win-Win-Situation, wie man das neudeutsch sagen würde. Das heißt, weil es Wachstum gibt, können auch alle reich werden. Also das ist nicht so, dass der Arme den Reichen beklauen muss, wie in einem Nullsummspiel, sondern der Reiche wird reicher und der Arme wird auch reicher. Also alle werden reicher. Und es ist sogar so, dass der Kapitalismus am besten funktioniert, wenn die Löhne hoch sind und immer mit dem technischen Fortschritt steigen. Also das hat Herr Ziedelmann ja eigentlich auch schon erklärt. Wir haben einen Konsumkapitalismus, 80% des Volkseinkommens werden konsumiert. Und natürlich wird man diese ganzen Waren nur los, wenn die Massen auch tatsächlich Kaufkraft haben. Wow. Und es gibt eine sehr schöne Anekdote, ja, aus der Zeit der Weltwirtschaftskrise, wo man das eben auch sehen kann, wie der Kapitalismus funktioniert und wie gefährlich es ist, wenn die Löhne nicht steigen. Und zwar weiß ja jeder, 1929, Weltwirtschaftskrise, Schwarzer Freitag im Oktober, die Börse bricht ein, Weltwirtschaftskrise, am Ende ist Hitler in Deutschland an der Macht. Also jeder kennt diese Geschichte vom Oktober 1929 bis 1933. Aber es wird immer so getan, als wäre das normal, dass Börsen crashen und keiner interessiert sich für die Vorgeschichte. Aber es war eben so, dass zwischen 1919, also nach dem Ersten Weltkrieg, bis 1929 ist die Produktivität in den USA um 41% gestiegen. Also übersetzt, jeder einzelne Arbeiter konnte 1929 40% mehr Waren herstellen als 1919. Das heißt, die Produktion der Waren ging so hoch. Und dann ist ja eigentlich klar, dass die Löhne, jedenfalls die Reallöhne, wenn man die Inflation abzieht, auch steigen müssen, damit es überhaupt Menschen gibt, die diese ganzen Waren kaufen können. Blöderweise sind die Reallöhne aber nicht gestiegen, weil die Kapitalisten oder die Unternehmer das immer nicht begreifen, dass die Löhne steigen müssen, damit sie ihre eigenen Waren absetzen können. Die denken immer, Löhne sind nur Kosten. Die sehen gar nicht, dass das auch Nachfrage ist. Und das ist aber natürlich total gefährlich, wenn die Produktion steigt und die Löhne nicht. Dann hat man zu viele Waren und dann hat man ziemlich schnell eine Wirtschaftskrise. Und damals war das eben auch so. Ab 1929 haben die Unternehmer nicht mehr investiert in ihre Fabriken, weil sie ja sowieso schon zu viel produziert haben und sind dann an die Börse gegangen in der Hoffnung, dass man da irgendwie noch Gewinne machen kann. Und das ist dann auch schnell in sich zusammengekracht. Da sieht man also auch, ganz wichtig, wie schnell der Kapitalismus tatsächlich kollabiert oder in Krisen gerät, wenn die Löhne nicht steigen. Denn die müssen steigen, weil es ein Konsumkapitalismus ist. Also insofern gebe ich Herrn Ziedelmann absolut recht, dass der Kapitalismus ein System ist, das am besten funktioniert, wenn alle reich werden. Oder anders gesagt, in Wahrheit, weil ja Löhne nicht vom Himmel fallen, die müssen erkämpft werden, sind die Gewerkschaften die Retter des Kapitalismus.
Das ist auf jeden Fall eine schöne Pointe. Also in diesem Punkt kann man sagen, you agree to agree. Aber es gibt noch den zweiten Punkt, den ich genannt habe, der damit natürlich zusammenhängt, nämlich diese Wahrnehmung des Auseinanderstrebens von Arm und Reich. Also da gibt es natürlich die Ebene, sagen wir mal, der realen Zahlenverhältnisse. Also wie stimmt das wirklich für die verschiedenen Länder? Aber was man eindeutig sagen kann, und Ihr Buch zeigt das auch sehr gut, Herr Zittelmann, ist, dass die Wahrnehmung, egal wie die realen Verhältnisse sind, doch sehr stark die ist, die Reichen werden immer reicher, die Ärmen werden immer ärmer. Dann kann man jetzt eben zweifache Analyse machen. Das erste ist es einfach so, dass die Realität nicht wahrnehmen, dass es da so eine ideologische Verzerrung gibt oder irgendwas in der Art. Oder ist es in gewisser Weise systembedingt, dass man immer, dass immer wieder solche Mechanismen getriggert werden, ja, dass man das Gefühl hat, oder gibt es eine kleine Elite, die sich irgendwie abseilt, die sich isoliert und die ganz andere Lebensmöglichkeiten hat. Vielleicht können wir auf den Punkt noch mal kurz schauen. Bitte, Herr Zittelmann, wenn Sie dazu kurz Stellung nehmen können, diese Arm-Reich-Problematik, die scheint mir ein ganz wesentlicher Punkt der Delegitimierung des Kapitalismus, wenn man das so sagen kann.
Also das stimmt, den Spruch kennt ja jeder, die Armen werden immer ärmer und die Reichen werden immer reicher. Der zweite Teil, der stimmt auch irgendwo im Durchschnitt. Das heißt nicht, dass jeder einzelne konkrete Reiche dann immer reicher wird. Aber wenn ich zum Beispiel mal eine Zahl nehme, wir haben heute 4-mal so viele Milliardäre, wie wir noch im Jahr 2000 hatten. Also damals waren es ungefähr 500 und jetzt sind es 2700. Das ist sogar noch höher der Faktor. Also die Zahl der Milliardäre ist erheblich gestiegen. Gleichzeitig die Armut war im Jahr 2000, also die menschenextreme Armut, war noch 27,8%. Heute ist ungefähr 9%. Das heißt, der erste Teil des Satzes stimmt, dass die Reichen reicher werden. Der zweite Teil des Satzes ist halt, weil die Leute das nicht wissen. Ja, man hat auch Umfragen gemacht und hat die Leute gefragt, also in Deutschland, ob sie glauben, dass die Armut auf der Welt im letzten Jahrzehnten zugenommen hat oder gleich geblieben ist oder abgenommen hat. Und da sagen fast alle, die Armut, die hat zugenommen, obwohl das Gegenteil der Fall ist, wie jeder weiß, der auch nur elementare Statistiken kennt. Das kann man fragen, woran liegt das? Das hängt ein bisschen zusammen mit der Art der Medienberichterstattung, dass langsame Entwicklungen, die aber oft die wichtigen sind, also Entwicklungen, die über Jahrzehnte gehen, dass die natürlich nicht Gegenstand der Berichterstattung sind und auch, dass nicht das normale oder das übliche Gegenstand der Berichterstattung ist, sondern eher das Außergewöhnliche. Ja, also das heißt, irgendwo ein Fernsehbericht, wie viele Menschen auf der Welt jetzt nicht mehr hungern oder nicht mehr in der Armut sind, das ist weniger interessant offenbar als ein Bericht über die Menschen und Bilder, die ja, was ja auch immer noch sehr viel ist, ich habe ja gesagt, das ist ja fast 10%, die also in extremer Armut leben auf der Welt. Das ist so ähnlich wie wenn, ich verstehe es auch, es ist keine Kritik an den Medien jetzt in dem Sinn, also wenn jetzt jeden Tag die Überschrift von der Zeitung wäre, sind wieder 1000 Flugzeuge heil gelandet auf der Welt. Ja, das würden sie auch die Zeitung nach ein paar Tagen wegschmeißen wahrscheinlich, weil sie sagen, also das will ich nicht jeden Tag lesen. Wenn aber dann steht, heute ist ein Flugzeug abgestürzt, dann ist es interessant. Und also das lernt ja schon jeder Journalist. Sie kennen es bestimmt, den Spruch von Hermann, dass man sagt, also Briefträger, Hund beißt Briefträger ist keine Geschichte, aber Briefträger beißt Hund ist eine Geschichte. Warum? Weil es halt das Außergewöhnliche ist. So, jetzt wissen die meisten Menschen aber aus ihrem Erfahrungsbereich, dass doch, sagen wir mal, relativ selten vorkommt, dass also der Briefträger den Hund beißt. Ja? Und die meisten wissen auch, dass also die meisten Flugzeuge heil ankommen. Aber jetzt natürlich bei so Themen wie globale Entwicklung, Armut, was ja auch in Frage ist von Statistiken oder so ist, da ist natürlich die suggestive Kraft der Bilder. Wenn ich dann Bilder sehe von Menschen, die in schlimmer Armut leben, hat natürlich eine ganz andere Kraft, als wenn da jemand kommt und sagt, ich zeige dir mal eine Statistik, dass das abgenommen hat. Also da muss man sagen, weil Sie hier fragen, warum denken die meisten Menschen das? Ja, das ist einfach eine Uninformiertheit und das werfe ich natürlich dann auch den Schulen vor, weil wenn die Medien das schon nicht machen, dann müsste eigentlich in der Schule, müssten die Menschen über diese Themen mehr lernen. Und vielleicht noch eine Zahl, ich will nicht zu viele Zahlen bringen, was viele auch nicht wissen, 80% der Hungertoten, die also bei Hungerskatastrophen umgekommen sind, sind im 20. Jahrhundert in China und in der Sowjetunion umgekommen, also in sozialistischen Ländern. Einmal bei dem großen Sprung nach vorne in China, wo allein 45 Millionen umgekommen sind und dann in der Ukraine und das, was Stalin mit den Kollektivierungen gemacht hat. Das sind aber alles Sachen, die in den Schulen nicht gelehrt werden. Und warum weiß ich das? Weil ich sehr viele Vorträge halte überall auf der Welt und dann frage ich oft die Leute, hast du was darüber gehört in der Schule überhaupt oder kennst du diese Zahlen? Wir sehen es auch in Umfragen und die Leute wissen es nicht. Und genau deswegen schreibe ich also ein Buch, um da ein bisschen Aufklärung zu, für Aufklärung zu sorgen und die meiner Meinung nach Fehlwahrnehmung von Dingen. Ja, also ich sage nur mal eine Zahl aus unserer Umfrage. Wir haben folgende Aussage den Menschen vorgelegt, die hieß: Der Kapitalismus hat in vielen Ländern die Lage der einfachen Menschen verbessert. Da würden Sie zustimmen, Frau Herrmann. Ich sage das so und jeder, der ein bisschen Ahnung hat, weiß auch, dass das so ist. In Deutschland war von 18 Aussagen über den Kapitalismus das die Aussage, die geringste Zustimmung bekommen hat. 15% der Menschen. Ja? Wir haben 18 Aussagen, alle anderen Aussagen haben mehr Zustimmung bekommen. Es war eine andere Frage, die hieß, Kapitalismus ist für Hunger und Armut auf der Welt verantwortlich. Da haben 45% zugestimmt. Also dreimal so viel. Das heißt, wir haben hier tatsächlich einen Widerspruch, dass die realen Verhältnisse, wie sie sich in Statistiken darstellen, genau entgegengesetzt sind, wie die Menschen es sehen. Und wenn es nicht so wäre, müsste ich auch gar nicht solche Bücher schreiben.
Also Herr Zietelmann, ich sehe schon kommen, dass Sie eine große Schulspende mit Ihrem Buch machen und an alle deutschen Schulen ein kostenloses Exemplar aushändigen, damit da ein bisschen mehr Bildung stattfindet. Also viel Erfolg für eine solche Aktion. Aber auch Frau Herrmann hat ja Möglichkeiten. Sie sitzen ja über die Tats an den Schalthebeln der Medienmacht. Ja, sehen Sie das auch so, dass hier eine Fehlberichterstattung stattfindet?
Naja, ich meine, es ist ja immer eine Frage, welche Statistik man heranzieht und welches Land man betrachtet. Also man kann schon sagen, dass es gelungen ist, weltweit die Zahl der absoluten Armut zu senken, was aber auch ganz wesentlich China zu verdanken ist. Hat das vor allen Dingen funktioniert. In anderen Ländern kommt es mit der absoluten Armut nicht so richtig voran. Das trifft ganz besonders Afrika. Da sind immer noch 200 Millionen Menschen direkt vom Hunger bedroht. Das ist überhaupt keine Frage, dass die immer noch in absoluter Armut verharren. Aber trotzdem ist es so, dass der Kapitalismus auch im globalen Süden Fortschritte bringt, also ganz besonders bei der medizinischen Versorgung. Man kann weltweit sehen, dass die Lebenserwartung bis auf ganz wenige Länder, die sich meistens im Bürgerkrieg befinden, weltweit, aber sonst steigt. Aber trotzdem würde ich jetzt mal gerne auf Deutschland kommen, nicht? Weil die Leute wurden ja auch beispielsweise in Deutschland befragt. Und da kann man, oder das gilt für ganz Europa, auch für die USA, kann man eben sehen, dass eigentlich so ab 1975 die Ungleichheit zunimmt. Also nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine starke Kontraktion, könnte man sagen. Also der Abstand zwischen Arm und Reich war nicht mehr so besonders groß. Natürlich gab es Reich und es gab Arme, aber der Abstand war nicht so groß. Und jetzt hat man nicht nur das Phänomen, dass die Zahl der Milliardäre zunimmt, sondern gleichzeitig sieht man eben in allen Ländern des Westens, dass der Abstand zwischen Arm und Reich enorm zunimmt. Und das liegt ganz wesentlich zum einen an der Steuerpolitik, also dass man systematisch Reiche bei den Steuern entlastet hat. Und das Zweite ist, und das ist noch wichtiger, dass das mit den Löhnen nicht klappt. Also ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass der Kapitalismus eigentlich am besten funktioniert, wenn die Löhne mit dem technischen Fortschritt, also mit der Produktivität steigen. Man könnte auch sagen, einfach in normalem Deutsch, die Löhne müssen mit dem Wachstum steigen. Und jetzt sieht man aber, dass die Löhne abgehängt werden. Also dass immer mehr von dem Zuwachs der Volkswirtschaften geht an die obersten 10%. Und der Rest profitiert wenig oder gar nicht. Und das kann man zum Beispiel auch in Deutschland sehen, nicht? Zwischen 2000 und 2014, immerhin ja 15 Jahre, sind die mittleren Reallöhne überhaupt nicht gestiegen. Gar nicht. Obwohl es in dieser Zeit ein ziemlich starkes Wachstum gab. Aber eben das meiste dieses Wachstums ist bei den Kapitaleignern, also bei den Aktionären und den Unternehmern gelandet und der Rest hat nicht profitiert. Wenn man sich jetzt fragt, woran liegt das? Dann liegt das an politischen Maßnahmen. Das hat jetzt erstmal mit dem Kapitalismus als System gar nichts zu tun. Aber der Kapitalismus ist ja ein System, das man demokratisch, politisch gestalten kann. Und da geht dann oft vieles schief. Und in Deutschland zum Beispiel, da waren ja alle dabei, solche Maßnahmen wie Hartz IV, unbefristete Befristung, Minijob als Nebenerwerb, alles ohne Mindestlohn, hat dazu geführt, dass die Löhne stark gedrückt wurden im unteren Segment. Oder gleichzeitig hat man auch alles getan, um die Gewerkschaften zu entmachten. Also beispielsweise dadurch, dass Arbeitgeber gar nicht oder Unternehmer gar nicht im Arbeitgeberverband sein müssen, dass es keine Tarifbindung gibt und so weiter. Das machen andere Länder in Europa anders, die auch sehr erfolgreich sind, nicht? Also Schweden oder Österreich. gibt es eine zwingende Tarifbindung. So in Deutschland nicht. So, und dann wurde sozusagen die Lohnbasis ausgehöhlt. Und das führt dann dazu, dass die Ungleichheit steigt. Und das nehmen die Leute wahr. Also es ist jetzt nicht so, Herr Ziedelmann tut ja so, als wären alle Leute in Deutschland und auch in den anderen Ländern zu doof, um ihre eigene Umgebung wahrzunehmen. Aber die Leute nehmen zu Recht wahr, dass die Ungleichheit steigt. So. Und dann denken die, das hätte was damit zu tun, dass das der Kapitalismus das zwingt. Das ist gar nicht so, sondern das sind immer falsche politische Entscheidungen, die dann zu diesem Unsinn führen. Das hat jetzt nicht mit dem Kapitalismus als System zu tun. Der Kapitalismus würde das begrüßen, sozusagen als System, wenn die Löhne steigen würden.
Okay, vielen Dank. Ich sehe mit Erschrecken, dass wir eigentlich schon fast am Ende unserer Zeit sind. Deswegen würde ich gerne Herrn Ziedelmann jetzt noch die Gelegenheit geben, zu reagieren und dann schon in die Schlussrunde kommen. Bitte schön, Herr Ziedelmann.
Ja, also weil ich will noch mal auf diese Frage zurückkommen, die man damals den Leuten gestellt hat. Also die Frage war nicht, die man gestellt hat, ob die Ungleichheit in Deutschland gestiegen ist oder nicht, sondern die Frage war, ob insgesamt auf der Welt der Anteil absolut Armer in der Weltbevölkerung gesunken sei oder nicht. Ja, und da haben nur 8% das richtig gewusst. Insofern ist es tatsächlich so, dass es ein Unwissen ist. Was mir auffällt bei Ihnen, Frau Herrmann, aber nicht nur bei Ihnen, ich habe also neulich in der Zeitung Freitag so eine große Diskussion gehabt, auch mit einem, also was heißt auch, Sie sagen, Sie sind ja keine Antikapitalistin, aber das war ein bekennender Antikapitalist und Marxist. Und da habe ich zur Vorbereitung seine Bücher gelesen und da war immer von Österreich die Rede und wie geht's den Leuten hier und da, auch alles verständlich. Es war ganz wenig die Rede von den Menschen, in dem, was wir früher, das sind ja beide so ähnliche Generationen, Dritte Welt genannt hat. Und das ist ein Unterschied zu der Zeit, wo ich noch links war, ja. Da haben wir also überwiegend immer argumentiert, wie geht's den Menschen in Asien, in Afrika, in Lateinamerika, Dritte Welt. Das war so unsere Argumentation. Heute merke ich, dass immer nur diskutiert wird, was ist jetzt hier in Deutschland, was ist in Österreich oder was ist in den USA, auch alles legitim, ich bin gar nicht dagegen. Ich erlaube mir trotzdem, einen globalen Blick zu haben und ich sage auch mal Folgendes. Ich stimme Ihnen zu, Frau Herrmann, das kann durchaus sein, dass auch durch die Globalisierung möglicherweise jetzt in den USA, sagen wir mal, da steigen 10 Leute von der Mittelschicht in die Unterschicht ab, weil sie einfach nicht mehr konkurrenzfähig sind mit zum Beispiel in China oder in anderen asiatischen Ländern. Wenn gleichzeitig da 100 Menschen aufsteigen aus der Armut in die Mittelschicht, finde ich das gerecht. Weil ich sage,
das geben die Zahlen aber nicht her. Nicht? Also in Amerika ist es noch schlimmer als hier. In Amerika ist es so, dass die mittleren Reallöhne seit 1975, also in den letzten 45 Jahren, nicht mehr gestiegen sind.
Frau Herrmann, ich habe jetzt noch 10, das war doch nur ein Beispiel. Ja?
Nee, aber Das Beispiel muss doch stimmen.
Sie können auch sagen Millionen. Ja? Mir geht es jetzt einfach darum, dass wenn da Menschen absteigen von der Mittelschicht in die Unterschicht und gleichzeitig steigen in China so viel mehr auf, aus der bitteren Armut in die Mittelschicht, dann sage ich mal, da kann man in zweier Weise drauf reagieren. Entweder so, wie das der typische amerikanische Trump-Wähler macht, der sagt, schrecklich, die Chinesen sind schuld und wir müssen es abschotten und bringt Protektionismus und die Eliten sind schuld und die Washington, die haben es alle gemacht, ich wähle jetzt Donald Trump. Oder wie in Deutschland manche, die dann sagen, ja, der kleine Mann hat nichts mehr zu sagen, das wird immer schlimmer, ich wähle mal AfD oder so. Kann man machen, ja. Ich sag mal, wenn ich ganz ehrlich den Leuten was sagen soll, wenn du den Arsch nicht hochkriegst, ja, und was tust für deine Bildung, Fortbildung, Qualifikation, dann ist das einfach so. Du kannst nicht erwarten, dass wenn du dich nicht in Bildung und so weiter investiert und in Qualifikation und besser wirst, dass du dann in einem globalen Wettbewerb, in einer globalisierten Welt ein Anrecht hast darauf, dass du in deiner Situation bleibst. Ja, das ist sicherlich unangenehm. Und ich glaube auch nicht, dass ich viel Erfolg hätte, wenn ich den Leuten das erzähle, weil viel besser ist natürlich, wenn ich sage, da ist ein Sündenbock, guck, die Chinesen, die machen uns kaputt und ich sorge jetzt dafür wieder America first oder so. Ja.
Aber es liegt nicht daran, dass die Leute nicht ausgebildet sind, sondern es liegt daran, dass man die Gewerkschaften tötet hier in Deutschland. So, und das ist, man darf politische Probleme, die man klar benennen kann, doch nicht individualisieren, indem man dann einzelnen Leuten ihre vermeintlich falsche Bildung vorwirft. So, und das finde ich also einfach sozusagen, da wird auf der falschen Ebene diskutiert.
Also das ist ja auch ein bisschen eine Frage vom Menschenbild. Ja, ich sage mal, die Antikapitalisten sagen den Menschen eigentlich, du bist ein Opfer des Systems. Solange das System nicht geändert wird, hast du auch gar keine Chance. Ich sage anders. Ich sage, du bist der Gestalter deines eigenen Schicksals. Und hier in Deutschland, wenn du willst, kannst du eine Menge für dich verbessern und erreichen. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich die fairere und
Botschaft? Ja, da wissen Sie, da kann man nicht wieder mit der Statistik kommen. Das ist sehr interessant. Also die Leute, also noch nie waren die Deutschen so gut ausgebildet wie heute, nicht? Also im Durchschnitt, alle sind besser ausgebildet. Das gilt nicht nur für Abiturienten, sondern es gilt auch für Lehrlinge und so weiter. Alle haben mehr Bildungsjahre hinter sich als früher. Trotzdem ist es so, dass heute die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich größer ist als zu der Zeit, als 80% noch zur Volksschule gegangen sind. Und daran erkennen Sie, das ist ja wirklich interessant, die Bildung nimmt zu, aber die Reallöhne nicht. Und daran können Sie erkennen, an solchen Statistiken, dass diese individuelle Schuldzuschreibung falsch ist.
Also wer heute Ingenieurwissenschaft studiert, der wird auch gut verdienen.
Möglicherweise. Ja, aber ich sage, aber nicht alle, ne? Nicht jeder Ingenieur sein.
Nee, das ich geht weiß, ich gebe zu, wenn du dann Genderwissenschaft oder Gender Studies studierst, dann oder Kulturwissenschaft oder so, ja, dann bringt dir das vielleicht nicht so viel. Aber sagen wir mal, wenn du heute eine gute Ausbildung machst, musst du gar nicht studieren. Als Klempner, als Heizungstechniker oder vielleicht als Fliesenleger, ja,
da wirst du kann nur die Statistiken zitieren und auch in der Corona-Krise haben alle festgestellt, komisch, die systemrelevanten Berufe sind ausgerechnet die schlecht bezahlt sind, ne? War dann so eine kollektives Erstaunen, dass die wichtigsten Berufe schlecht bezahlt werden. So, also man kann nicht generelle Statistiken durch beliebige Einzelbeispiele konterkarieren.
Ich habe ja nur von Handwerkern gesprochen, von solchen Berufen, wo ich sage, die sind überhaupt nicht schlecht bezahlt, sondern.
Ich sage ja nicht, dass alle schlecht bezahlt sind, sondern ich sage, dass der mittlere Reallohn, also der Durchschnittslohn, der Median nicht steigt. Das ist oder fast nicht steigt. Das ist alles, was ich sage. Dann können Sie mit irgendwelchen Handwerkern kommen, aber das ändert nichts an der Statistik.
Ja, mir geht es um das Menschenbild. Ich glaube, das ist, was uns unterscheidet. Ja, sehe ich die Menschen als Opfer und sage, du bist Opfer dieser Verhältnisse. Sie sagen der Politik und was es da nicht gibt. Die anderen sagen von der Wirtschaft. Ja. Oder ich sage, es gibt viele Missstände. Ich bin der Letzte, der also Missstände bestreitet. Ja, auch in Deutschland, gerade im Bildungswesen, da haben wir also nicht überwiegend Missstände. Und das ist nur, was ich beobachte. Deswegen verstehe ich nicht immer Ihren Glauben an den Staat. Ja? Weil was ich beobachte, ist nicht Marktversagen, ich beobachte überall Staatsversagen. Wo wir auch hinschauen, Digitalisierung, Fehlansage, haben Sie selbst gesagt, mit den Gesundheitsämtern. Die Bundeswehr ein Schrotthaufen, mehr oder minder. Ja? In der Corona-Bekämpfung haben wir auch gesehen, die Gesundheitsämter mit ihren Faxen, da hat ja praktisch von staatlicher Seite ganz wenig nur funktioniert. Was funktioniert hat, waren die Pharmaunternehmen, die dann Impfstoffe gebracht haben, waren Unternehmen, die dann...
Also jetzt komme ich mal. Die Banken...
Masken und Tests, das heißt, ich sehe überall
Staatsversagen. Ja, und jetzt komme ich mal mit den privaten, mit der privaten Wirtschaft, nicht? Die Banken haben eine weltweite Finanzkrise verursacht, die Billionen gekostet hat. In Deutschland war der Schaden ungefähr 400 Milliarden. Das waren private Banken, vorneweg die Deutsche Bank. Dann die Automobilindustrie ist nicht in der Lage, die geltenden Schadstoffregeln einzuhalten. Also eine einzige Betrugsnummer. Jetzt sind Sie sozusagen auf dem völligen Abstellgleis, weil Sie das auch mit den E-Autos nicht wirklich hinbekommen. Jedenfalls nicht so, dass man da grüne Energie produzieren könnte. Wen gibt es denn da noch so?
Ich glaube, das Argument ist deutlich geworden. Also,
Über Auto oder Banken, ja. oder haben wir nicht mehr die Zeit, über Auto und Banken zu diskutieren?
So. Ich glaube nicht. Jetzt ist schon 20.35 Uhr.
Also tatsächlich, wir werden uns auch nicht einigen. Und das war auch nicht der Sinn dieser Sache, dass Sie jetzt, sagen wir mal, sich da in allen Punkten plötzlich einig werden. Das ist nicht der Punkt. Wichtig ist und hilfreich ist, wenn die einzelnen Positionen etwas deutlicher werden, wenn es konturiert wird, wenn klar wird, welche Themen bei Ihnen im Vordergrund stehen. Ich finde, das ist durchaus gelungen. Dieses Gespräch können wir auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Ich habe das starke Gefühl, dass wir uns vielleicht in 2 Jahren, das war, glaube ich, der letzte Abstand, ungefähr 3 Jahre, vielleicht nochmal wiedersehen. Dann kommen die 9 Bücher von Ihnen auch wieder raus und dann können wir wieder diskutieren. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass Sie weiter aktiv sein werden. Ich würde gerne nochmal für die Zuschauer und auch für die, die es dann später auf YouTube anschauen, eine Abschlussfrage stellen, wenn Sie erlauben, nämlich Welcher von den Punkten war für Sie am irritierendsten in dem Sinne, dass Sie sagen, oh, da muss ich aber noch dazu lernen? Ja, also ich meine, wir sind hier an einem Institut der Universität Tübingen. Ja, Lernen ist bei uns hoch angesehen und wir bemühen uns sehr darum. Vielleicht können Sie kurz noch mal sagen, was ist der Punkt, sagen wir mal, wo ich wirklich überlege, das ist etwas, wo ich noch weiterdenken muss. Also wo, sagen wir mal, für meine Auffassung die größten Herausforderungen stehen und wo ich vielleicht noch ein bisschen zulegen muss. Gibt es sowas überhaupt oder sind Sie einfach schon perfekt und haben die Sachen schon so im Griff, dass es gar keine Rolle spielt? Ich würde gerne Frau Herrmann fragen und dann Herrn Zietelmann vielleicht das Schlusswort lassen, weil er eben dieses Buch geschrieben hat, über das wir ja im Wesentlichen heute diskutiert haben, wenn Sie einverstanden sind. Ja, bitte, Frau Herrmann, was möchten Sie denn, sagen wir mal, für sich selbst als Lernprojekt jetzt noch definieren aus so einer Debatte?
Naja, da ich ja das Buch gelesen habe von Herrn Zietelmann, kannte ich ja schon alles und habe gar nichts mehr gelernt. Das tut mir jetzt leid, aber ich hatte das Buch ja gelesen.
Ja, und was von den Themen ist der Bereich, wo Sie sagen, da würde ich selbst noch nacharbeiten? Also gibt es Dinge, wo Sie sagen, also zum Beispiel, was weiß ich, in der Wirtschaftsgeschichte oder in dem, was er auch soziologisch, ja, sie hat ja auch einen starken soziologischen Einschlag durch diese empirischen Untersuchungen und so weiter. Gibt es da Themen und Bereiche, wo Sie sagen, das ist für mich faszinierend, weil da könnte ich tatsächlich noch etwas dazulernen?
Nee, es ist eher so, tatsächlich nein, weil es tatsächlich so ist, dass ich und Herr Zietelmann auf völlig unterschiedlichen Planeten unterwegs sind. Und er hat das ja schön gesagt, nicht? Und vielleicht trifft es das auch. Im Kern haben wir ein völlig anderes Staatsverständnis, also völlig anderes Verständnis davon, was wichtig ist. Also er denkt, wichtig ist Markt und anders. Er denkt, das einzelne Individuum ist wichtig. Und ich glaube, dass das System wichtig ist. Das System würde ich jetzt gar nicht mit Staat bezeichnen, sondern meinetwegen auch, ob das die Wirtschaft ist, das ist dann der Kapitalismus, oder ob es die Politik ist, das ist dann der Staat, oder ob es das Soziale ist, dann ist es für mich die Gesellschaft. Immer das Ganze zählt für mich. Deswegen finde ich auch Statistiken tatsächlich sehr aussagekräftig, weil da ja das Ganze erfasst wird, die Gesamtstruktur. Und Herr Zietelmann kommt immer und sagt, nee, wichtig ist das Individuum, deswegen ist wichtig der Markt, wo sich die Individuen treffen, wichtig ist das einzelne Unternehmen. Und dann kommt er, wenn ich mit der Statistik komme, mit irgendwelchen Einzelbeispielen, was beispielsweise Handwerker XY verdient. Nicht? Das ist also aus meiner Sicht nicht uninteressant, aber beschreibt sozusagen nicht das Gesamte. Und wenn man so weit auseinander liegt, ob man jetzt das System wichtig findet oder den Einzelnen, dann kann man sich austauschen, das haben wir ja heute gemacht, kann auch die Unterschiede markieren, aber es ist jetzt nicht so, dass man da in dem eigentlichen Sinne lernen wird.
Okay, aber ich nehme daraus, dass Ihre, sagen wir mal, Lernbemühungen eher weiter in Richtung des systemischen Zusammenhangs,
ja, also genau,
makroökonomisch gehen. Ne? Also lassen Sie mich ein bisschen positiv das genau nochmal auffassen. Herr Zietelmann, gibt es bei Ihnen etwas, wo Sie sagen, das ist ein Bereich, in dem ich da gerne noch dazulernen würde, in den ich mich weiterentwickeln will? Wie würden Sie das einschätzen?
Also absolut, ich will ständig immer dazu lernen. Ich bin absolut lernbegierig. Statistiken mag ich übrigens gern, nicht so wie Frau Herrmann sagt. Also wer mein Buch liest, wird es finden, das ist voll von Statistiken. Vielleicht sogar manchmal zu viele, weil ich auch glaube, Statistiken sind wichtig. Aber daneben ist wichtig die Anschauung der Welt. Ja, da glaube ich, ist so ein großer Unterschied, diese globale Sicht. Also ich habe mir jetzt ein Reiseprogramm vorgenommen, in diesem und im nächsten Jahr durch 25 Länder, wo ich also Vorträge halten werde, auch mit Think Tanks sprechen werde, mit Menschen sprechen werde. Ja, es sind 25 Länder, ist eine ganze Menge, wo ich also nicht zum Urlaub machen, sondern tatsächlich, um da zu lernen von den Menschen. Wie sieht es denn in diesen Ländern aus? Und da bin ich schon sehr neugierig drauf. Und das sind so meine beiden Lernquellen sozusagen. Also einerseits, ich lese viel. Sie sehen hinten im Literaturverzeichnis sind 350 Bücher und Aufsätze und sind 840 Fußnoten. Also das haben wir gemeinsam. Aber ich bin halt jemand, der auch sehr neugierig ist, wenn ich da nach China reise oder nach Vietnam oder wie gesagt jetzt übermorgen dann nach Georgien oder nächste Woche nach Albanien oder da eine große Südamerika-Reise und da mit den Leuten spreche, mir das anschaue. Also insofern hoffe ich, dass ich immer noch dazulerne, weil ein Jahr oder sogar ein Tag, in dem ich nicht dazugelernt habe, ist also für mich letztlich ein verlorenes Jahr oder ein verlorener Tag. So.
Mhm. Vielen Dank für diese Worte. Also für mich war es sehr interessant und aufschlussreich. Es ist nicht immer so, dass man zu irgendwelchen braven und schönen und harmonischen Ergebnissen kommt, sondern manchmal ist es auch gut, dass man die Instrumente besser kennenlernt, mit denen man Kritik übt und mit denen man weiterarbeiten will, ja. Und das hat doch stattgefunden. Insofern danke ich Ihnen ganz herzlich. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie gesagt, es könnte durchaus sein, dass wir einfach nochmal eine Einladung aussprechen und dann hoffe ich, dass wir wieder so eine lebendige Runde haben. Was mir, möchte ich nochmal sagen, gefallen hat, auch wenn es ein bisschen lange ging, war, dass wir tatsächlich das Umweltthema nochmal deutlich beleuchtet haben, weil das habe ich gemerkt an der Resonanz auch aus dem Publikum beim letzten Mal. Das ist etwas, was die Menschen sehr stark beschäftigt und das vermutlich auch eine der wirklich Überlebensfragen ist, die langfristig auch eine ganz große Rolle spielen. Insofern war es klug, dass wir das damit begonnen haben und dass wir das intensiv beleuchtet haben. Gut, also Sie haben sich nicht gegenseitig überzeugt, ja, aber ich finde, Sie waren auf Ihre jeweils spezifische Weise sehr überzeugend und ich möchte Ihnen nochmal ganz herzlich danken und hoffe, dass Sie uns wiedersehen. Ihnen alles Gute, Ihnen, Herr Zitelmann, für Ihre Reisen und natürlich auch Ihnen, Frau Herrmann, ich bin sicher, dass Sie nicht einfach auch nur im Sauerland sitzen, sondern dass Sie unterwegs sind, dass Sie viel noch erleben werden. Dafür wünsche ich Ihnen alles Gute.